Ja, herzlich willkommen zum Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 47. Mein Name ist René, außerdem heute im Kernkompetenzteam die Alex,
Hi.
der Marvin
Hallo.
und der Jesus.
Abend.
Guten Abend in die Runde. Bevor wir zu dem Thema Fußball kommen, vielleicht nochmal so eine kleine Entschuldigung für die Soundqualität in der letzten Ausgabe. Mein Versuch mit besserem Audio-Equipment ist in einem kleinen Desaster geendet, wie ich dann beim Nachhören festgestellt habe. Ich habe auch das Zeug danach dann direkt eingepackt und wieder zurückgeschickt. Also ich hoffe, dass es dann heute um einiges besser ist als beim letzten Mal. Zumindestens haben wir, was die Headset-Qualität angeht, in der Runde so ein bisschen aufgestockt. Ja, Fußball-Thema. Vergangenes Wochenende Dortmund. Ich habe mir das Spiel jetzt nicht vorher nochmal angeguckt. Ich glaube, das, was wir da am Wochenende gesehen haben, reicht uns irgendwie allen. Ich hatte nicht wirklich die Hoffnung, dass wir in irgendeiner Art und Weise um dieses Thema Abstieg drumherum kommen, vor dem Spiel zumindest. Dann hat das Spiel angefangen und dann war dann diese Situation mit dem Tor und dass die anderen zurücklagen und dann kam dann so für einen kurzen Moment so ein bisschen Hoffnung auf. Aber wie zu erwarten war, war dann Dortmund nachher doch irgendwie besser.
Naja, man hofft halt, ne? Am Anfang war es ja dann so, wir hätten ja auch relativ früh dann zurückliegen können. Wäre der Elfmeter verwandelt worden, aber den hat ja der Fährmann dann bravourös gehalten. Und da habe ich eigentlich gedacht, das könnte jetzt so einen kleinen Weckruf geben. Man hat ja auch lang das 0-0 gehalten, dann als es eine 1-0 irgendwie in der 46. Minute stand, da wurden schon selbst bei mir leise Hoffnung geweckt, obwohl ich mir eigentlich gedacht hatte, dass nach der Niederlage gegen Köln die Sache eigentlich echt schon gegessen ist. Und ich habe mir das auch die ganze Woche eingeredet. Aber als es 1-0 gefallen ist und gleichzeitig alle für uns gespielt haben, war die Hoffnung kurzfristig da.
Das ist ja das Schlimme, was man als Fußballfan hat in so einer Situation. Also du weißt ja eigentlich, ja, das Ding wird nichts werden. Gehst relativ neutral in das Spiel rein, ja, hoffst, naja, hoffentlich werden sie nicht abgeschossen. Und dann passiert halt das, was irgendwie da so 15 Minuten lang passiert ist. Es wäre halt doch noch möglich gewesen. Aber die Saison hat im Prinzip genauso aufgehört, wie die Rückrunde generell verlaufen ist. Angsthasenfußball auf der einen Seite, ein Gegas, der keine Dinger mehr trifft und ein dummes Eigentor zum falschen Zeitpunkt. Und
Ja.
damit war dann die Messe gesungen.
Ja,
Ja,
aber das ist ja genau das Schlimme dann. Also bei mir fing es halt auch eine Stunde vor dem Spiel auf einmal an, wo dann doch wieder besseren Wissens so ein paar Hoffnungen geschürt wurden und zwischendrin, also es wäre halt schon auch richtig geil gewesen, ne? Gehaltener Elfmeter in Führung gegangen, die anderen liegen zurück und wenn es dann halt wirklich noch gewesen wäre, das wäre halt auch eine geile Story gewesen. Und in dem Moment habe ich es halt echt gehofft. Aber die Hoffnungen, die sind ja auch wieder schneller zerschlagen worden, wie sie gekommen sind.
Wobei, wenn ich das so richtig nach der knappen Woche noch in Erinnerung habe, wir hatten ja dann durchaus noch die eine oder andere Chance. Also da war ja auch, ich hoffe, ich verwechsel das jetzt nicht, Gekas wieder mit so einem Ding 2 Meter vorm leeren Tor und dann doch drüber.
Ja, wobei das war in der ersten Halbzeit. Also wenn man jetzt sagt, Chancenverwertung, wenn jeder alle gemacht hätte, die jeweilige Mannschaft gehabt hätte, dann wäre es, glaube ich, irgendwie 6:1 oder so zur Halbzeit gestanden. Von daher ein 1-0, so ein dreckiges 1-0, irgendwie mit Glück über die Zeit gerettet, das wäre drin gewesen. Ich fürchte einfach, mehr war nicht drin, weil auch das 1-0 gab ja der Mannschaft keine Sicherheit. Also da hast du gemerkt, dass das die komplette Trümmertruppe, die sich da irgendwie über den Platz quält. Und das war nur eine Frage der Zeit, wann Dortmund da im Prinzip Gas gibt.
Ja, weil das Tor zum ungünstigsten Zeitpunkt gefallen ist. Also entweder, das war halt so meine Theorie vorm Spiel, dass ich halt gesagt habe, okay, wenn wir es schaffen, in der ersten Viertelstunde wirklich mit einem frühen Tor in Führung zu gehen, dann kann das der Mannschaft ein bisschen Auftrieb geben. Und dann haben wir die Möglichkeit, aus dem Spiel wirklich was zu machen. Aber das Tor ist halt echt zum scheiß Zeitpunkt gefallen. Die Zeit danach war einfach noch viel zu lang, als dass man hätte über die Zeit retten können. Das ist zu einem Zeitpunkt gefallen, wo es der Mannschaft dann auch nicht den Drive gegeben hat, den es hätte geben müssen. Und dann war es einfach klar, dass noch irgendwas passiert. Hätten wir das 0-0 bis zur 85. Minute gerettet und hätten in der 88. das Ding reingemacht, dann hätte die Welt wieder anders ausgesehen. Also entweder hätte es ganz am Anfang fallen müssen und das Spiel einen anderen Verlauf nehmen oder dann halt ganz zum Ende.
Aber Leute,
einfach gestern.
Aber Leute, ich wollte gerade sagen, 20 Sekunden nach Ende der eigentlichen Nachspielzeit, anderes Thema.
Aber sagen wir mal ehrlich, nichts hat der Mannschaft irgendwo Drive gegeben oder irgendwo einen Halt gegeben. Das hast du doch gemerkt, normalerweise ist das doch auch für eine Mannschaft positiv, wenn die frühen Elfmeter gegen sich zugesprochen bekommen. Und der Fährmann hält, das hätte schon mal eine Reaktion geben müssen. Aber hast du denn eine Reaktion gemerkt von der Mannschaft? Ich habe das jetzt nicht gesehen, ich habe es nämlich nur via Autoradio verfolgt. Aber da war ja auch nichts zu spüren. Und daran merkst du, dass die Mannschaft so oder so einfach tot war.
Also von der mannschaftlichen Leistung her hast du total recht. Was ich an der Stelle mal sagen möchte, der Fährmann, also so sehr ich auch in der letzten Zeit auf ihn rumgehackt habe, das war ein Weltklasse-Spiel. Richtig geil gehalten, nicht nur die Elfer, auch zwischendrin, was der auf der Linie alles weggefischt hat, da hätte es echt ganz anders aussehen müssen. Ja. Und ansonsten hast du schon bei einzelnen Spielern gesehen, dass sie richtig kämpfen wollten, allen voran Sebastian Rode. Also das waren für mich die zwei Spieler des Tages.
Ja. Und was du beim Fährmann sagen musst, was mir in dem Spiel das erste Mal absolut gefallen hat, war einfach seine Haltung. Also da hast du gesehen, der war richtig souverän. Also es war jetzt nicht irgendwie Manuel Neuer so, aber es ging wirklich in die Richtung, dass ich sagen würde, wir haben endlich mal wieder einen Torwart, der eine gewisse Ausstrahlung, eine gewisse Siegermentalität an den Tag legt. Ja. Das habe ich sonst bei ihm nie gesehen. Sonst ist er auch immer so ein bisschen, hat so eine komische Körpersprache. Aber diesmal hat es mir richtig gut gefallen.
Woher kommt das? Woher kommt das, dass es beim letzten Spiel passiert? Ist es, war das jetzt so nach dem Motto, wir sind jetzt eh abgestiegen, jetzt will ich mich nochmal für andere Vereine hier irgendwie gut präsentieren? Also das ist was, das wundert mich, das ist jetzt am letzten Spieltag, davor hat er auch viel Mist gebaut und ich meine, an ihm liegt es nicht, dass wir abgestiegen sind, das ist klar. Auch wenn ich an diese grandios grausame Szene in Schalke mich erinnere. Aber trotzdem, warum ist es gerade erst beim letzten Spieltag der Fall?
Naja, sagen wir mal, er ist schon nicht ganz unschuldig, dass wir auch absteigen. Ich sag nur Hoffenheim und so weiter.
Ja,
also hat
genau,
er schon
stimmt,
wirklich
ja.
Böcke gehabt, wo du sagst, die haben uns echt Punkte gekostet. Aber in der, ich glaube, Rundschau oder in der FMP, ich weiß jetzt gar nicht, stand die Tage über ein guter Kommentar dazu. Und zwar, Fährmann hat es gezeigt, dass er mit Spielpraxis, nachdem er wirklich ein paar Spiele am Stück einfach da war, sich auf einem Niveau eingependelt hat, wo du sagst, okay, das wiederholt sich und er hat diese ganze Nervosität, die zwischendrin war, immer mal wieder, die hat er jetzt weg. Und
ja.
Ähnlich sehe ich es auch. Also einfach durch die, in Anführungszeichen, viele Spielpraxis, die er jetzt gekriegt hat, ist er halt irgendwann dort reingewachsen.
Finde ich eigentlich gar nicht. Also ich fand den in den Spielen davor nicht wirklich souverän. Und das wirklich einzig richtig geile Spiel von ihm war das Spiel letzte Woche gegen Dortmund. Und da war, also ich habe halt auch eine Entwicklung zwischendrin vermisst, wo es halt Stück für Stück besser wird. Das war halt gleichbleibend auf einem, ja ich sag mal, Nikolov-Niveau, was halt teilweise gut war, und ansonsten halt immer ein paar Schnitzer drin und dann kommt halt so ein richtig geiles Spiel wie gegen Dortmund hinterher. Und da ist halt die Frage, war das ein Ausreißer? Ist er normalerweise in der Lage, so eine Leistung zu bringen? Also da habe ich meine abschließende Meinung auch noch nicht so ganz zugebildet.
Das ist irgendwie ganz komisch, weil ich habe es ein bisschen anders gesehen. Also ich fand eigentlich schon, dass er in den Spielen vorher auch durchaus gezeigt hat, dass er ein guter Torwart ist und uns auch, vielleicht erinnere ich mich da auch an die falschen Spiele, aber doch uns durchaus das ein oder andere Mal da tierisch den Arsch gerechnet hat. Was ich als Problem gesehen habe, war, dass das dann mehr so achterbahnmäßig war. Da war er das eine Mal richtig gut und dann war er 5 Minuten später wieder grottenschlecht und hat wieder irgendeinen Bock geschossen. Das war halt eher so das Problem, dass du halt keine Konstanz drin hattest. Die Frage ist, kriegt man das in ihn irgendwie rein?
Ja, aber das sind ja dann auch wirklich, das ist ja auch, was die Alex sagt, zu Nikolov. Nikolov hat auch immer klasse Momente, aber dann auch wieder gepaart mit einer Aneinanderreihung von grausamen Sachen, wo der Kopf zuhalten muss, beziehungsweise die Augen zuhalten muss.
Ja, aber so, bei ihm fand ich, haben die guten Szenen zugenommen von Spiel zu Spiel.
Ja, das muss auch sagen, gegen Köln zum Beispiel fand ich ihn jetzt auch nicht schlecht, obwohl die Mannschaft da schlecht war, aber da hat er uns auch noch vor ein paar Dingen gerettet, sage ich mal. Ja. Also auch wenn du irgendwas positiv reden willst, dann war es schon Fährmanns Leistung. Aber
gegen
gut.
Gegen die Bayern nicht zu vergessen.
Ja, gegen die Bayern war es auch. Also es war vielleicht ein kleiner Aufwärtstrend zu erkennen, aber der kam halt jetzt auch deutlich zu spät. Ne?
Ja, oder der kam ja bei allem zu spät. Also ihm allein da jetzt die Schuld zu geben, wäre natürlich auch dann irgendwo zu viel. Es ist, liegt einfach daran, dass die komplette Mannschaft bis auf ja, Einzelne kann man vielleicht sagen, die schon ordentlich gespielt haben, die aber auch ja am Anfang der Saison wenig Chancen hatten. Der Rest eigentlich eine komplette Sechs war über die Saison gesehen.
Na, über die Saison gesehen würde ich nicht sagen, aber zumindest was die Rückrunde angeht. Also die Rückrunde, da hast du ganz klar von der Mannschaft und ich würde mal zu der Kernmannschaft maximal 13, 14 Spieler zählen. Wenn von 13, 14 Spielern mal locker 7, 8 Stück eine 6 sind, also dass du wirklich sagst, setzen 6, ja, dann warst du es halt, dann hast du halt keine Chance.
Und deswegen sind wir auch leider verdient abgestiegen.
Ja. Habt ihr mal so ein bisschen die Interviews gehört, die der Amanatidis auch in der letzten Zeit gegeben hat? Wo er dann auch gesagt hat, ich habe in der Hinrunde schon gesagt, hier stimmt einiges nicht, aber durch die Ergebnisse haben die Leute die Augen davor verschlossen.
War das bevor er die Dame mit dem Hund getreten hat oder danach?
Bevor. Na, ich glaube, die hat er ja schon vor ein paar Wochen getreten.
Achso.
Die Anzeige kam ja jetzt erst.
Okay.
So oder hat er die diese Woche getreten?
Nee, am 14. Aber genau, das war bevor er die Interviews gegeben hat, so rum.
Okay. Nee, habe ich nicht gesehen.
Also Jesus. Es gab ja dieses Interview wohl direkt nach dem Spiel, als sie hier in Frankfurt angekommen sind.
Okay.
Ich glaube, das ist das, was mehr Potenzial hat für Diskussionen. Das direkt nach dem Spiel in Dortmund, ja, da war halt niedergeschlagen, aber dieses Ding direkt am Stadion, wo sie irgendwie gerade aus dem Bus steigen und er dann sagt, ja, wir müssen hier ausmisten und so weiter, ist ja, glaube ich, auch das Interview, wo er von Bruchhagen Tag drauf ziemlich einen auf den Deckel gekriegt hat. Meiner Meinung nach zu Recht, weil, wo ich im Moment ein bisschen mit Amanatidis meine Probleme habe und ich hatte es ja letztens auch schon geschrieben, das Gefühl, was du auf der einen Seite bekommst bei ihm, ist, dass er einfach in der Mannschaft ein bisschen außen vor ist. Also mich würde es wirklich interessieren, warum er bei Skibbe, okay, wissen wir, aber auch bei Daum kategorisch draußen war. Also warum man ihn bewusst nicht eingebunden hat. Und das kombiniert mit diesen ganzen Interviews und diesem, naja, sagen wir mal, etwas fehlenden Standing in der Mannschaft, weil wie man munkelt, ist ja auch irgendwie, ist er ja nicht mal Teil der Griechen-Kombo. Also weder Zavelas noch Gekas sind irgendwie seine, in Anführungszeichen, Kumpels. Wenn man das alles so irgendwie Revue passieren lässt, dann ist Amanatidis schon nicht so ganz unschuldig, dass die Mannschaft in der Situation ist, wie sie ist, obwohl er eigentlich nichts dazu beigetragen hat.
Ja, wobei, er hat vielleicht nichts von der Leistung dazu beigetragen, weil er überhaupt keine Leistung abruft, ja, beziehungsweise die auch nicht abrufen kann, aber ich bin mir auch hundertprozentig sicher, dass er die Leistungsfähigkeit nicht mehr hat, die er mal hatte und deswegen auch kein Teil der Mannschaft ist, aber ganz abgesehen davon ist es, muss es wohl so sein, dass Amanatidis einfach auch charakterlich außen vor ist, weil die Mannschaft sich schon während der Saison komplett von ihm abgewandt hat, da müssen, soweit ich weiß, auch schon mehrere Dinge gelaufen sein, die alles hat dann darin gegipfelt, dass bei der Kritik gegen Skibbe, was intern anscheinend auch nicht gut angekommen ist, es müssen aber noch mehrere Sticheleien passiert sein und ganz abgesehen davon Amanatidis halt zu meinen, dass er irgendwie ein anderes Standing bei den Fans hat als die anderen Spieler, was ja de facto auch so ist, weil bei den Fans kommt er immer noch recht positiv bei weg. Fakt ist, dass er das aber nicht mit Leistung bestätigt, das aber dann trotzdem auf dem Trainingsplatz raushängen lässt. Und da ist natürlich der Missmut relativ groß. Ich meine, erinnern wir uns daran, wie oft immer Kayo gerufen wurde und Kayo das auch nicht mit Leistung zurückgezahlt hat und das war ja auch schon die Mannschaft irgendwo belastet hat und das ja auch öffentlich geworden ist. Ich denke, in einer ähnlichen Art und Weise ist es auch bei Amanatidis der Fall.
Ja, aber dafür halte ich eigentlich einen Amanatidis viel zu intelligent und viel zu clever. Das ist so
einfach. Ist er nicht.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich alles so aus der hohlen Hand raus ist. Ich weiß im Moment nicht so ganz, was ich davon halten soll, weil ich sehe es eigentlich ähnlich wie ihr, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er tatsächlich so dumm ist, zu glauben, dass er jetzt mit Interviews, wo er einfach sagt, ich will in der nächsten Saison vorangehen, sich dadurch eine Rolle herbeiredet, der de facto momentan irgendwie nicht mehr zu haben scheint.
Doch, ich denke schon, dass er genau das will. Ich denke schon, dass er jetzt versucht, sich dementsprechend zu positionieren, in so einer Leader-Position, die er aber im Endeffekt gar nicht mehr ausüben kann. Ich denke schon. Ich meine, ganz ehrlich, sagen wir mal, brechen wir es mal runter auf das, was wirklich ist. Er muss auch noch weiter Geld verdienen. Ich meine, wie gesagt, der baut sich jetzt ein Haus, es kostet auch sein paar Euro und er ist jetzt 29. Wo kommt er denn jetzt noch unter, außer bei der Eintracht? Das wird schwierig und deswegen ist er natürlich auch versucht, hier da irgendwie eine Leaderposition anzustreben, aber es sieht nicht danach aus, als würde es nochmal fruchten, wenn ich jetzt höre, dass es anscheinend interne Überlegungen gibt, Amalatidis eine Abfindung zu zahlen, damit der Vertrag aufgelöst wird. Ja, also echt? Ich meine, ja, das sind momentan Planspiele. Das ist aber jetzt nicht, Amalatidis ist nicht der einzige. Da gibt es noch
einen. Da gab es doch, glaube ich, noch den ein oder anderen, wo man überlegt, ihm irgendwie ein Handgeld zu geben, damit er geht.
Aber am krassesten ist bei Amalatidis, den du ja sonst nicht mehr losbekommst, allein durch die eindeutigen vorherigen Verletzungen, die dich natürlich für andere Arbeitgeber nicht mehr wirklich interessant machen. Und daran merkst du, dass wenn hier was aufgebaut werden muss, also ich persönlich denke eher, wenn du was Neues aufbaust, eher ohne Amalatidis.
Ja, die Überlegungen sind ja nachvollziehbar. Leistungstechnisch kannst du mit Sicherheit nicht mehr auf ihn bauen. Selbst wenn er wieder fit wird, dann wird er leistungstechnisch nicht auf demselben Niveau sein.
Da bin ich mir gar nicht so sicher. Also ich meine, der ist 29. Das ist für einen Stürmer jetzt nicht mehr blutjung, aber der hat schon noch 2 Jahre, die der eigentlich spielen kann.
Ja, aber was du nicht vergessen darfst, ist immer, was war die Spielweise von Amanatidis? Und ich erinnere mich dran, vor 2, 3 Jahren, als, Funkel auch ein bisschen im System variiert hat, war es schon so, dass du immer das Gefühl hattest, wenn die Jungs hier anfangen, ein bisschen mehr zu kombinieren, dann kommt Amalatidis nicht mehr so ganz mit, einfach weil ihm da die spielerischen Mittel fehlen. Da ist er einfach von sich aus eingeschränkt, das heißt, sein Spiel kam sowieso immer eher so durch die Kraft, durch irgendwie einen schnellen Antritt etc. Und das wird ihm wahrscheinlich nach den 2 Knorpelverletzungen, die er da hatte, oder Kreuzbandriss oder was war, einfach abhanden gekommen sein.
Ja, ich meine, natürlich verneint er das alles und auch in einer gewissen Vehemenz, der er Ausdruck verleiht, weil er immer sagt, ja, ich kann das ganze Geplapper nicht mehr hören, von wegen, ich bin nicht fit und so weiter und so fort, ich bin topfit. Aber die Sache ist die, das Charakterliche auf der einen Seite, dass er bei der Mannschaft vielleicht außen vor ist, aber denkt ihr nicht, dass Daumen alles probiert hätte mit Amalatidis, wenn er genau gesehen hätte, dass er fit ist und das wirklich Not am Mann ist? Weiß ich nicht. Da hätte er doch trotz dieser Eskapaden doch auf ihn gebaut. Gerade in so einer Notsituation, oder?
Aber Daumen nicht so recht, was ich da noch denken soll, was er versucht hätte und was nicht. Also mittlerweile bin ich auch so ein bisschen der Meinung, dass er wahrscheinlich auch noch versucht hätte, mit 2 Phrasensprüchen, Büchern unterm Arm ihm da irgendwas ins Ohr zu flüstern.
Und also was man natürlich auch nicht vergessen darf, ist, ein Amalatidis war auch noch nie in Gomez, ne? Also es war jetzt keiner, der in der Saison mal 20 Tore oder größer geschossen hat.
Ja, aber die Frisuren haben Ähnlichkeit.
Also es war jetzt noch nicht so der herausragende Stürmer. Aber das ist halt jemand, der auch über den Kampf kommt. Und ich glaube, so jemanden, der auch einfach so ein bisschen was an Type, an Kampfgeist und an Aggressivität ins Spiel mit reinbringt, das hätte uns im Abstiegskampf extrem gut getan. Da hat uns ein Mike Franz gefehlt. Und da hat uns meiner Meinung nach auch ein Amalatidis mehr gefehlt. Und das brauchst du in der 2. Liga noch verstärkt.
Ja, klar. Aber ganz ehrlich, in den Spielen, wo er eingesetzt wurde, hat der Amalatidis für mich nichts gebracht. Natürlich waren das auch immer kurze Einsatzzeiten. Aber bis auf ein paar Ballverluste, wo er den Ball wirklich relativ weit gestoppt hat und er zum Gegner, das war ganz sinnbildlich einer der letzten Spiele, das war auch ganz grausam, aber er hat für mich auch nichts gebracht, als er eingewechselt wurde. Also überhaupt, da kam auch kein Impuls.
Aber beim Einwechseln würde ich ihn sogar noch in Schutz nehmen, weil ich da der Meinung bin, dass er jetzt nicht der typische Einwechselspieler ist.
Stimmt, ja.
Also, das ist natürlich unglücklich, er braucht einfach irgendwie eine gewisse Anlaufzeit in einem Spiel und braucht irgendwie mal ein paar Anspiele und so weiter. Was einfach auch noch so ein Aspekt ist, den man bei der Überlegung, Amalatidis jetzt für die 2. Liga weiternehmen, nicht nehmen, ist, ich meine, der belastet mit seinem Gehalt natürlich schon das Budget. Da könntest du irgendwie wahrscheinlich 2, wenn nicht gar 3 junge, in Anführungszeichen unbekannte Spieler für bezahlen. Das ist natürlich auch so ein Aspekt, wo du einfach überlegen musst, ist dieser Invest, den du dort tätigst für ein Jahr, das Budget, was dort gebunden ist, ist es das wert?
Ja, das ist abhängig davon, was er für eine Leistung bringt. Also wenn er leistungstechnisch auf dem Niveau ist, wie du ihn gebrauchen kannst, wenn der spielerisch und gut unterwegs ist und das alles passt, dann ist ja sein Geld sicherlich schon wert. Ich würde momentan eher mal davon ausgehen, oder würde eher so den Punkt jetzt anführen und sagen, okay, jetzt gehen wir davon aus, er ist fit und ja, er kommt spielerisch mit und ja, Gehalt geht auch irgendwie in Ordnung. Dann hast du immer noch diesen Faktor, dass er potenziell momentan ja mehr Unruhe in die Mannschaft zu bringen scheint, als die ganze Geschichte überhaupt wert ist. Und da auch nicht wirklich irgendwie so dieses Standing hat. Und dann ist natürlich die Frage, holst du dir einen, der potenziell zwar fit ist, aber eine Menge Geld kostet und dann eigentlich viel Stress da irgendwo unnötig reinpumpt, willst du den in der Mannschaft halten?
Das ist das eine. Und zum Thema Fitness aber nochmal eine andere Anmerkung. Die Tage über wurde ja auch immer sehr kritisiert, dass der Daum einen großen Fehler ja gemacht hat, indem er ankam, festgestellt hat, dass die Mannschaft einfach körperlich in einem schlechten Zustand war. Ich meine, das hat jeder von uns auch gesehen, weil meistens so ab der 70. Minute war die Luft raus. Richtig, dann innerhalb von diesen 2 Wochen, wo hier diese Länderspielpause war, Vollgas gegeben hat, Intensität erhöht hat, grundsätzlich richtig, nur den Fehler gemacht hat, dass er das ja weitergeführt hat. Also er hat ja irgendwie kontinuierlich, keine Ahnung, Kondition bolzen lassen, zu einem Zeitpunkt der Saison, wo man eigentlich sagt, da sollte man auf die Regenerationszeiten achten. Das führte dazu, dass sich ein Spieler nach dem anderen, Klammer auf, typische Eintracht, Medizinabteilungsproblematik, Klammer zu, ausgefallen ist. Und der erste, der da mit dabei war, war natürlich Amanatidis. Ist für mich auch so ein Indiz, der ist einfach nicht hundertprozentig wieder fit zu kriegen. Und der ist einfach diese Wettkampfhärte, die du für eine erste oder im Zweifel eher sogar noch für eine zweite Liga brauchst, das kann der einfach nicht mehr mittragen.
Ja, mal eine Frage. Wir hatten es auch eben vom Gehaltsgefüge. Ich habe, glaube ich, bei der Frankfurter Rundschau gesehen, dass jeweils Chris als auch Amanatidis 2,4 Millionen bei Gehalt beziehen. Ist das eine Zahl, die irgendwo zu verifizieren ist?
Ich glaube, die 2,4 beziehen sich auf alle Boni oder hier diese Gewinnzuschläge, was weiß ich, wie das bei denen heißt. Okay. Also sprich, wenn die Saison perfekt läuft mit irgendwie diesem Planziel, zum Beispiel 50 Punkte, dann werden die auf das Gehalt gekommen.
Ja, du kannst ja bei einem Stürmer dann meistens auch noch davon ausgehen, dass der dann auf jedes Tor, was er schießt, unter Umständen nochmal so ein bisschen Geld bekommt. Also ich weiß nicht, inwieweit das vielleicht da noch reingerechnet worden ist oder irgendwas.
Ist natürlich schon heftig viel, ne? Also sagen wir mal, es sind keine 2,4, aber es bewegt sich ja doch in einer relativ hohen Gehaltsordnung. Das ist schon natürlich relativ heftig.
Ich gehe mal davon aus, dass Altintop, Chris und Amanatidis als die top bezahlten Spieler bei der Eintracht so mit ihren fix 1,8 Millionen pro Saison auskommen.
Ja, das ist schon nicht wenig. Und dann halt die Leistung gegenüberstellen. Das ist schon, René, du hast eben das nochmal angesprochen mit dem Charakterlichen. Ich will nochmal ganz kurz darauf zurückkommen. Das ist ja jetzt, ist zwar jetzt eine Plattitüde, aber die Personalie jetzt hier mit der Frau, was da jetzt war, erinnern wir uns, das ist auch nicht das erste Mal. Ja, das gab es vor 3 Jahren schon mal. Ja. Also ganz abgesehen davon zeigt es schon, dass er ein relativ schwieriger Charakter ist. Und da muss man sich halt auch die Frage stellen, wenn ich jetzt einen Neuaufbau mache ich den mit potenziell schwierigen Charakteren, wo ich theoretisch auch einen Trainer habe, der selber noch nicht so alt ist. Und wo ich mir vorstellen kann, dass der Amanatidis sich noch weniger sagen lässt. Du musst diese Planspiele jetzt wirklich anstellen, musst dich darüber Gedanken machen, was für mich zu dem Ergebnis kommt, dass ich eher ohne Amanatidis weitermachen würde, wenn es überhaupt möglich ist. Und in der zweiten Liga die Härte, das ist der andere Aspekt, den Jesus ja schon angesprochen hat, da wird es auch nicht einfacher, weil da geht es noch mehr auf die Knochen. Da kann ich mir gut vorstellen, dass ein Amanatidis uns noch weniger zur Verfügung steht.
Grundlegend mal, haben wir ja das Thema, dass wir noch gar keinen Trainer haben. Und B, würde ich sagen, er ist Profi genug, dass das Alter von dem potenziellen Trainer eigentlich keine Rolle spielen sollte. Also wenn er so ein Charakter ist, dass er sich von einem Trainer, der potenziell jünger ist, als er nichts sagen lässt, dann hat er generell irgendwo einen Fehler drin. Dann ist er als Profifußballer nicht geeignet.
Ja, aber du hast doch bei Jesus Blog-Eintrag, hast du es doch auch gelesen. Der hat einen Bruch stattgefunden, auch innerhalb der Mannschaft mit dem Konflikt mit Skibbe. Und Skibbe, der hätte normalerweise auch irgendwo, Skibbe hätte auch eine Autorität für Amanatidis sein müssen. War er aber nicht. Amanatidis hat sich da nichts sagen lassen. Und wenn ich das schon weiß, dass es so einen Graben auch hineingebracht hat in die Mannschaft, dann würde ich mich wahrscheinlich hüten davor, dass sowas nochmal entstehen zu lassen. Ja. Weil Skibbe hat lange in dem Geschäft schon gearbeitet. Und Und Amanatidis hat trotzdem keinerlei Respekt für die Entscheidung gezeigt, die vielleicht sogar sportlich richtig waren.
Das ist halt die spannende Frage dahinter, ne? Also hat er einfach keinen Respekt gezeigt und hat einen Trainer, der eine Autoritätsperson für ihn sein sollte, kritisiert und das zu Unrecht? Oder war der Amanatidis jetzt so im Nachhinein betrachtet tatsächlich der Einzige, der wirklich zu einer Situation gesagt hat, was Sache ist, wo es keiner hören wollte?
Das ist eine gute Frage.
Das ist halt eine Frage, die ich mir stelle. Und wenn der Amanatidis tatsächlich derjenige ist, der letztes Jahr die Themen angesprochen hat und es wirklich Themen waren, die wichtig gewesen wären, darauf zu achten, dann brauchst du so jemanden in der Mannschaft, dem es egal ist, ob da jetzt ein Michael Skibbe, ein Christoph Daum oder Gott weiß was für ein Name sitzt, ob da ein Jüngerer oder ein Älterer ist, der einfach nicht die Klappe hält, sondern den Mund aufmacht, wenn es falsch läuft. Und das ist halt eine Sache, die ich nicht beurteilen kann. Ich glaube, ich bin auch eher jemand derjenigen, der die Hinrunde in rosa-roten Eintracht-Wölkchen sehen wollte.
Also zu dem letzten Punkt, dafür sind wir ja Fans und deswegen leiden wir besonders, wenn es schlecht ist und sehen alles magenta, rot, wenn es gut ist. Aber an der Stelle würde ich gerne nochmal dann einen anderen Blickwinkel reinbringen. Und zwar folgender Ansatz. Ich gebe dir recht, Amanatidis ist sozusagen als, was weiß ich, Spielerrat, ich weiß nicht, ist er da wieder drin gewesen? Ja, gell?
Glaube ja.
Als Spielerrat, Ex-Kapitän und ihm ist ja Frankfurt wichtig und so weiter und so fort, ist es okay, dass er so Sachen anspricht. Er hat es irgendwann mal über die Presse gemacht, das ist natürlich schon grenzwertig, aber ich gehe mal davon aus, dass er es im Vorfeld schon intern angesprochen hat und vor allen Dingen auch seinem, in Anführungszeichen, Vertrauten, sprich Bruchhagen, auch mal gesteckt hat. Und dann wiederum frage ich mich, wenn er es Bruchhagen gesteckt hat, warum ist Bruchhagen dann um die Winterpause im Hinblick auf die letzte, auf das dieses Ende der Hinrunde so ruhig geblieben und hat die Vorwürfe, die jetzt ja auch in seine Richtung hochkommen, gefördert, dass er viel zu weit weg von der Mannschaft und vom Job des Trainers war. Weil dann hätte nämlich ein Bruchhagen erkennen müssen, hey, hier wird anscheinend nur lasch trainiert, hey, hier fehlt irgendwie der Drive und die Ergebnisse sind alles Glück, weil irgendwie trainingsleistungsmäßig sind wir eigentlich eine Zweitligamannschaft.
Ja, das ist eine Frage. Ja, man merkt, dass das eine sich mit dem anderen verbindet, das ist ganz klar. Weil wenn du das differenzierte siehst wie die Alex, wo dann halt auch gesagt wird, naja gut, man weiß ja nicht, wer jetzt hier de facto der Böse ist. Und stell dir mal vor, Amanatidis hat das Bruchhagen gesagt und Bruchhagen hat dann daraufhin nicht reagiert. Das ist halt auch eine Frage. Dann muss ich auch Bruchhagen wahrscheinlich die Kritik gefallen lassen, dass er dann zu spät reagiert hat. Oder dass er die Ergebnisse, wie sie halt waren, vordergründig so bewertet hat, als wäre alles super.
Naja gut, die Kritik kriegt er jetzt im Moment gerade und die Konsequenzen daraus zieht er jetzt gerade. Also ist ja genau das, was wir auch besprochen haben. Er kriegt jetzt den verhassten Sportmanager zur Seite gestellt, was er nie haben wollte, weil er immer gesagt hat, ich bin hier der Sportmanager und das andere, das mache ich so nebenher. Aber das war ja nicht mehr so. Ich meine, wir waren ja das ein oder andere Mal beim Training gewesen und ich kann mich nur an eine einzige Situation erinnern und das ist schon lange her, wo der Bruchhagen mal beim Training war. Und ich weiß gar nicht mehr, um was es da ging. Da ging es gerade um irgendeinen Verkauf, Einkauf von irgendeinem Spieler. Und da kam der Bruchhagen während dem Training mal auf den Platz gelaufen und war dann aber auch wieder verschwunden. Ansonsten war der bei noch keinem einzigen Training da, wo ich da war. Und
war
wenn
das
er
nicht
tatsächlich.
Diese Kajo-Geschichte, wo der da kam, war das nicht irgendwie da?
Nee, ich meine, das wäre schon länger her gewesen. Das war irgendwann im Sommer, da waren wir mit Petra Alexa noch da gewesen.
Okay, ja.
Also es war in einem der ersten Videos, die wir gemacht haben.
Okay. Ja, ist schon lange dann.
Ja, aber wie gesagt, das ist ja genau die Konsequenz, die jetzt passiert. Und da kann ich es schon verstehen. Also Bruchhagen hat vielleicht zu viel Vertrauen ins Gebirge gesetzt und hat dann eventuell auch immer wieder gesagt, ja, mach mal ruhig, Janis, läuft schon alles, das Gebirge macht das schon gut, du überdramatisierst, hat sich selber vielleicht zu wenig Bild verschafft und das Gebirge hat es halt so gemacht, wie er dachte, dass es richtig sei.
Ja.
Also ich kann mir keine richtige Szene daraus schustern, aber ja, ich möchte halt auch Janis nicht einfach verurteilen.
Da hast du recht. Und weil, ich muss noch mal ganz kurz was sagen, was ich halt jetzt da gehört und mir jetzt auch schon wiedergegeben habe, ist alles auch aus einer Ecke, um das jetzt, ich will das jetzt nicht näher weiter ausführen, aber es ist auch alles aus einer Ecke von Leuten, die daran beteiligt sind, dass es halt mit der Eintracht in die Saison niedergegangen ist. Also also aus einer Spielerecke, wo du sagen musst, okay, der hat auch keine Leistung gezeigt, ja. Und da ist es natürlich leicht, sich in solche Ausflüchte ja, zu flüchten, um dann irgendeine Erklärung zu sich zu suchen, warum es jetzt mit der Eintracht nach unten ging. Ja, ich meine, denn es gibt Leute, die beschuldigen lieber andere Leute, anstatt sich selber mal in die Nase zu fassen. Ne? Insofern, es ist alles ein zweischneidiges Schwert und wahrscheinlich alles wie immer so eine Sache in der Mitte, aber trotzdem, aber natürlich ist halt auch trotz allem ein schwieriger Charakter. Und ja.
Im Nachgang die Schuld bei irgendwie anderen zu suchen, ist prinzipiell immer die einfachste Variante. Die Frage ist, wie geht man mit der Person Amanatidis im Speziellen jetzt mal als weiteres um? Vertrag hat er ja wohl. Ob man ihn jetzt wirklich verkauft bekommt?
Niemals.
Würde ich auch eher sagen. Was machst du? Gibst du ihm Geld, dass er den Vertrag auflöst? Oder sagst du, du gibst ihm ein bisschen Geld, damit du dein Haus hier in Frankfurt, deinen Bau bezahlen kannst und such doch mal den griechischen Markt nach Spielern ab oder irgendwas?
Puh, das ist eine schwierige... Ich würde erstmal abwarten, wer der neue Trainer ist und wer der neue Sportmanager ist, aber speziell wer der neue Trainer ist und wer den Trainer mitentscheiden lassen, wie er damit verfahren will. Weil jetzt würde ich wahrscheinlich keine Entscheidung fällen über potenzielle Abgänge oder so. Das muss dann der Trainer mitentscheiden und dann liegt es an ihm, wenn der Trainer dann sagt, also ich bin ganz ehrlich, für Neuaufbau will ich eigentlich keine Spieler über 26 haben, theoretisch jetzt mal, da gibt es auch einige Trainer, die genauso verfahren. Dann muss man sich um Abfindungen kümmern. Ansonsten würde ich den Vertrag erstmal so weiterlaufen lassen.
Also ich sehe das im Prinzip relativ ähnlich. Der hat erstmal Vertrag bis 2012. Da ist kein akuter Handlungsbedarf. Es gibt keine großartigen Angebote, die im Raum stehen, wo man sich Gedanken machen könnte, ah, könnte man da nochmal 10 Millionen kriegen? Nee, ist alles nicht. Von daher ist es keine akut brenzlige Situation. Aber was ich halt im Hinterkopf habe, ist, was uns in der Rückrunde gefehlt hat, war halt wirklich jemand, der die Mannschaft zusammenhält, ein Charakter auf dem Platz oder auch mal jemand, der mal rumschreit und die Leute mal wieder wachrüttelt. Und das hat uns halt einfach gefehlt. Und wenn wir jetzt eventuell einen Mike Franz verlieren, einen Ammer noch freiwillig abgeben, also ich habe eigentlich keinen Bock, die zweite Liga mit Charakteren, jetzt nichts gegen die Spieler an sich, wie ein Sebastian Jung, ein Pirmin Schwegler, das sind alles gute Spieler, die ich auf jeden Fall haben will, aber von denen, ja, um mal Stefan, um mal einen Kahn zu zitieren, hat halt keine Eier in der Hose.
Ja, aber ganz ehrlich, du blockierst natürlich auch so eine Mannwerdung, um das jetzt mal so darzustellen, auch dadurch durch alte Eingesessene, die Platzhirsche, die aber die Leistung nicht bringen, die für sich diesen Platz beanspruchen, aber das nicht mehr zeigen. Also ich denke ganz ehrlich, da auch im Neuaufbau gibt es eine Chance, dass sich Leute beweisen, wo du vorher nicht gedacht hättest, dass sie diese Eier wirklich in der Hose haben. Also ich weiß nicht, das kann man so nicht sagen. Ich kann mir schon vorstellen, dass so ein Sebastian Jung das auch mal irgendwo zeigt oder ein Sebastian Rode. Da habe ich schon.
Beim Rode gebe ich dir recht. Also bei dem wird es auch irgendwann kommen. Da bin ich mir ganz sicher. Beim Sebastian Jung glaube ich nicht dran.
Muss aber
genauso,
ja.
Genauso hat halt auch ein Amanatidis seine Chance nochmal verdient. Also ich habe den noch nicht ganz abgeschrieben. Und ich kann es halt echt schwer beurteilen. Weil ich weiß halt nicht, wie jetzt die Geschichte wirklich gelaufen ist, wer wann wo was gesagt hat, wer jetzt wo wann wie recht gehabt hat. Dafür stecken wir halt einfach nicht drin.
Ja, klar, da steckt keiner drin. Ne?
Ja, am Ende muss es der Trainer oder der Sportmanager, die kommen werden, entscheiden, welcher Spieler geht und welcher kommt und welcher bleibt. Bevor wir zu dem neuen möglichen Trainer und dieser Geschichte mit dem Sportmanager kommen, lasst uns doch vielleicht nochmal auf den alten Trainer kommen. Der Abgang von Daum war ja jetzt nicht wirklich unerwartet, auch wenn er gesagt hat, zweite Liga könnte er sich dann doch irgendwie vorstellen.
Also unerwartet nicht. Was mich überrascht hat und auch ein bisschen erschrocken hat, ist die Art und Weise. Also warum verkündet das ein gehender Trainer?
Und ja, vor allen Dingen, warum verkündet es der gehende Trainer eigentlich genauso wie als er kam, dass du gedacht hast, oh mein Gott, die ganze Welt ist stehen geblieben und es dreht sich alles nur noch um den Abgang von Daum.
Genau, ja. Warum lässt der Verein das zu?
Und also, Bruchhagen war gar nicht dabei.
Der Daum wird rausgeworfen und ruft eine Pressekonferenz ein, in der er sich nochmal ins Rampenlicht stellen kann und verkünden kann, dass er weg ist.
Und HB war gar nicht dabei. Der war der wurde ja gar nicht gesehen. Das hat mich ja auch gewundert. Ich meine, bei Skippe wissen wir doch, wie es war. Da saß Bruchhagen daneben und hat sich erklärt und so weiter und so fort. Aber Daum hat jetzt eine One-Man-Show wieder draus gemacht. Fand ich auch ein bisschen Merkwürdig.
Ich würde sogar jede Wette eingehen und würde sagen, Buchhagen wusste davon vorher gar nichts. Das hat Daum also allein organisiert, weil er so eine Mediensau ist.
Das sehe ich anders. Also nicht, wenn das Ding am Stadion im offiziellen Presseraum der Eintracht war. Oh. Also das glaube ich nicht. Das hat Bruchhagen gewusst. Er hat es abgesegnet. Wahrscheinlich war es ihm an dem Tag wurscht egal, weil er natürlich andere Probleme hatte, hier mit Aufsichtsratssitzungen und dem ganzen Quatsch. Ich finde es aber trotzdem als Bild, was da die Eintracht abgegeben hat und Bruchhagen, irgendwie ist es eine mittlere Katastrophe. Also
ja, eigentlich ist es eine Riesenkatastrophe. Der Bruchhagen hat sich komplett die Wurst vom Brot nehmen lassen, vom Daumen, der nichts gerissen hat. Also da haben wir uns mal richtig beschissen präsentiert.
Ja gut, aber im Endeffekt, das hat jetzt keine Außenwirkung, aber es war einfach blöd für uns Fans, weil ich hätte
ich
auch ganz gerne...
Ich finde schon, dass das eine Außenwirkung hat. Also was zeigten das über das Standing auch im Moment von einem Heribert Bruchhagen? Selbst ja, ein Typen, den er rausgeschmissen hat, tanzt ihm auf der Nase rum und kurz später sagt sein Aufsichtsrat, dass ein Sportmanager noch dazugekommen ist. Also der hat in den letzten Tagen ganz schön federn lassen müssen.
Ja, das stimmt schon. Aber gut, was auch für mich aber auch in den Medien falsch dargestellt wurde, ist, dass Daum jetzt nicht weiter bei der Eintracht weiterarbeiten wollte, beziehungsweise dass jetzt irgendwas aufgelöst wurde. Es wird nichts aufgelöst, der Vertrag ist einfach jetzt ausgelaufen und man hat einfach nur nicht verlängert. Ja? Ja. Dass er jetzt vielleicht 2-3 Tage früher Schluss gemacht hat, whatever. Aber der Vertrag wurde de facto nicht verlängert. Das muss man halt auch mal so sagen. Und das war auch im Endeffekt war es die bessere Sache, dass man jetzt nicht sagt, man geht jetzt in die Zweitliga mit Daum oder beziehungsweise man hätte so noch gleich bei Vertragsverhandlungen einen Vertrag gemacht, auch für die zweite Liga, weil ich glaube auch sowieso, dass es besser ist, ohne ihn in die zweite Liga zu starten. Ja? Aber gut, das Bild war wirklich denkbar unglücklich und ich denke, das sollte in Zukunft nicht mehr passieren, aber vielleicht lernt man auch daraus. Ich hatte ja eigentlich gedacht, naja, Daum bringt irgendwas, aber mittlerweile muss ich wirklich sagen, mir ist es fast lieber, wenn ich so Zampanos nicht mehr bei der Eintracht sehe in der nächsten Zeit.
Ich glaube, die Hoffnung, dass Daum da irgendwas bewegen kann an den letzten paar Spielentagen noch, die hatten wir alle irgendwo so ein bisschen. Bis auf Alex.
Ja, die Alex, die wusste das, die hat ja auch in die Glaskugel geguckt.
Nee, die Alex musste sich aber hier genau an der Stelle von euch immer wieder sagen lassen, oh Mensch, jetzt gib dem doch mal eine Chance, hör doch mal auf, doch mal ein Spiel.
Ja, stimmt. Spielerisch ist, wie gesagt, ich bleibe auch dabei, spielerisch ist es zumindest die ersten paar Spiele ein bisschen besser gewesen, aber wenn die Ergebnisse halt nicht stimmen und am Ende war es halt auch Grütze, gebe ich vollkommen zu. Ich war relativ positiv, bin halt auch komplett reingefallen. Aber gut, ich weiß nicht, ob es mit einem Ermantraut besser gewesen wäre.
Wie war das mit dem Ergebnissport?
Ja, natürlich, so ist es halt auch. Und vielleicht war es auch grundsätzlich falsch, jetzt hier auf spielerische Mittel zu setzen. Vielleicht wäre die Funkel-Mauer-Taktik mit 6 Mann im defensiven Mittelfeld zumindest so gewesen, dass du jedes Spiel unentschieden gespielt hättest, jetzt 37 Punkte geholt und wärst vielleicht drin geblieben am Ende. Oder zumindest Relegation. Ja, so kann man es sehen. Es ist halt, aber ganz ehrlich, die letzten 7 Spiele waren auch nicht unbedingt die Spiele, in denen du die meisten Punkte hätten sammeln können. Ich finde, die viel größere Schuld ist sowieso auch, um Skip anzukreiden. Aber ich meine, das habe ich ja schon 1000 Mal gesagt. Trotzdem hat Daum nichts gemacht, was den Trend irgendwie umgekehrt hätte.
Also ich glaube, der Einzige, der die Eintracht hätte retten können, wäre sowieso Jörg Berger gewesen an der Stelle. Also von daher, rest in peace. Aber das wäre, glaube ich, wirklich der Einzige, der mit dem Umfeld und es geschafft hätte. Bei Daum, ja, war auch nicht alles schlecht. Was mir im Nachhinein komplett auf den Sack ging, war sein Geschwätz. War insbesondere da seine Teilnahme beim hier Sportstudio. Also es war einfach irgendwie da ist ja einfach der Christoph Daum gewesen, der halt sagt, oh, das mit der Haarprobe war jetzt aber eine blöde Idee. Es war genau auf dem gleichen Niveau. Und es waren ja wirklich ein paar Spiele dabei, wo du sagst, naja, die Leistung war ja nicht schlecht und sie war auch okay, sie war auch kämpferisch okay. Also gerade so das Spiel zum Beispiel gegen Bremen, da hat mir eigentlich so die kämpferische Leistung sehr gut gefallen. Dann gegen die Bayern war es ja auch nicht schlecht. Da war halt die Chance der Saison. Wenn Gekas das Ding macht, dann sieht es ganz anders aus. Und das waren halt so ein paar Sachen, wo du halt sagst, naja, wenn du halt in der Scheiße bist, dann bist du halt in der Scheiße, dann kommst du auch nicht mehr raus. Aber diese Szenen, die haben uns im Prinzip dann das Genick gebrochen. Und da gebe ich Marvin in Teilen recht, die Saison ist halt mit, keine Ahnung, den ersten 3 Niederlagen am Stück gelaufen gewesen in der Rückrunde. Hm. Weil aus dem Strudel sind sie irgendwie nie wieder rausgekommen.
Und ja, ja, und da ist halt, wie gesagt, deswegen sage ich halt auch für mich ganz großen Anteil oder mit den Hauptanteilen halt wirklich Skibbe. Aber man muss auch sagen, und da gebe ich euch halt auch recht, ist die Tatsache, dass Daum sich in seinen Plattitüden aber auch selbst gefangen hat. Also er kam auch am Ende nicht so wirklich authentisch rüber. Auch wenn ich dann höre, als es dann darum ging, ja, der Kittel, der hat Anlagen wie ein junger Özil. Hallo, wir sind abgestiegen. Das interessiert mich momentan überhaupt einen Scheiß. Und da will ich auch nicht potenzielle Interessenten darauf bringen, dass der Kittel vielleicht ein ganz guter Spieler ist, den ich jetzt von der Eintracht abwerbe. Was hat denn das in so einem Interview, was hat denn das beim Abschied zu tun? Das interessiert mich nicht. Das sage ich intern. Das sage ich intern, Leute, lasst, der hat jetzt eine Kreuzband-OP gehabt. Ruf den Kittel an, sag ihm das und sag ihm, dass er weiter hart arbeiten muss. Aber das muss ich dann in einer Pressekonferenz verkünden. Das sind dann für mich auch so Sachen, da verliert sich Daum wieder in seine Großmännlichkeit, ja, und schaut dann, er hat ja auch schon Angebote in Belgien und so weiter und so fort. Da denke ich mir, what the fuck, das hat überhaupt nichts jetzt mit der Eintracht zu tun, ja. Also da muss ich auch sagen, also da hat er auch nicht gut abgeschnitten am Ende seiner Amtszeit.
Ja, aber das Thema ist ja also dann jetzt.
Gerade die Nummer mit Kittel, da bin ich absolut bei dir, Marvin, das war einfach so peinlich, wo man, oder auch so schlimm für den Spieler, weil ich meine, es gibt immer ja wieder die Nummer, dass du einen jungen Spieler mit was weiß ich wem vergleichst und dann zerbricht er irgendwann an dem Druck und an der Erwartungshaltung und gerade diese ganzen Sachen, das ist einfach komplett peinlich gewesen. Aber auch da wieder, ich verstehe es erst recht nicht, warum sich die Eintracht da, die Show hat stehlen lassen und das zugelassen hat.
Ja, und da muss man auch wieder auf Bruchhagen zurückgehen, der in letzter Zeit für mich dann auch ein bisschen lethargisch wirkt, beziehungsweise sich zu oft die Butter vom Brot nehmen lässt. Mir fehlt auch der gewisse Biss, der gewisse Hass, das habe ich euch ja auch schon erzählt, nach so einem Bayern-Spiel, wie ich gesagt habe, als da noch ein Elfmeter gepfiffen wurde, weil sie 10 Mal gegangen sind. Ich brauche auch jemanden, der mal wieder ein bisschen Feuer reinbringt. Bruchhagen war das am Anfang seiner Amtszeit, aber am Ende hin hat er viel zu viel laissez-faire selbst betrieben, was wahrscheinlich auch dazu geführt hat, dass hier einige Dinge zu lasch gehandhabt wurden, die uns auch jetzt dahin geführt haben, wo wir momentan uns befinden. Deswegen hat Bruchhagen auch beträchtlichen Teil der Teilschuld daran, dass wir jetzt wieder in der zweiten Liga sind, weil du musst auch immer dieses Feuer haben, um auch mal gegenzuschießen. Da hätte ich auch irgendwann mal gesagt, ich hätte jetzt hier bei der Pressekonferenz daneben gesessen, hätte ich gesagt, jetzt ist aber gut jetzt hier, Christoph, mach's gut, da ist der Flieger und dann fliegst du mal eine halbe Stunde nach Köln, dann bist du wieder dort. Scheißegal, ja, aber jetzt ist er nicht lange ausschweifen, jetzt noch potenzielle Talente uns hier an den Vereinen anpreist. Also er muss halt auch mal ein bisschen gegengesteuert werden und das fehlt mir halt in der letzten Zeit. Deswegen finde ich es gut und bin froh, wenn ein Sportdirektor kommt, aber ich hoffe nicht, dass es so ein eingemachter Sportdirektor ist, den der Bruchhagen aus seinem Freundlichkeitshut zaubert, ja?
Lass uns das Thema Daum doch mal abhaken und vielleicht zum Abschied das hier nochmal spielen.
Ich tue das, weil ich ein absolut reines Gewissen habe.
Mach's gut, Christoph. Dann war da noch der andere Ex-Trainer, Marvin, du hast ihn gerade eben schon ein paar Mal angesprochen, der Kollege Skibbe. Ja. Der ja jetzt dann so im Nachgang, nachdem er auch kein Geld mehr von uns bekommt, sich auch nochmal so ein bisschen zu dem Saisonverlauf geäußert hat. Auch eher fehl am Platz, oder?
Das war das Lächerlichste, was ich jemals in dieser Saison gesehen habe. Meine Güte, da erzählt jemand, unter dessen Regie wir jedes Spiel gegen Tabellen unten, die unter uns in der Tabelle waren, gnadenlos und total erbärmlich verloren haben. Ich erinnere zu Hause an den Tabellen, damals wirklich Tabellen 18, abgeschlagenen Gladbach. Und wir verlieren zu Hause gegen Gladbach. Wir hätten da schon den ersten Sargnagel in das reinhammern können in Gladbach und haben es verpasst und haben verloren. Und es ging alles so weiter, andauernd. Wir haben neun Spiele kein Tor geschossen. Und das gibt ganz ehrlich, hätten wir es unter Skibbe geschafft, die Klasse zu halten. Warte mal, ich glaube nicht. Ein absoluter Unsinn und für mich total lächerlich. Und es zeigt auch einen Mangel an Professionalität, den Skibbe hier anscheinend fehlt. Ja.
Ja, für mich auch also absolut nicht nachvollziehbar, was er mit so einer Geschichte bezweckt. Also sich. Wenn er jetzt noch irgendwie positiv da irgendwie unterwegs gewesen wäre oder wie auch immer. Also selbst sich ins Gespräch zu bringen, funktioniert ja mit so einer Taktik schon mal gar nicht.
Doch, Ganz einfach, das ist genau die Nummer, die jetzt bei ihm läuft. Ich wette, das ist auch so eine Geschichte. Er hat irgendwie einen Berater, hat wahrscheinlich auch noch irgendeinen PR-Berater, was auch immer. Und der sagt, hey, jetzt müssen wir mal was lancieren, weil im Moment ist die Stimmung in Frankfurt wieder kontra Daum. Und da kannst du jetzt nochmal auf der Woge des Erfolges, den du ja irgendwie hattest im ersten Jahr und so weiter, nochmal dich in den Vordergrund bringen und einfach mal ins Gespräch bringen. Weil er weiß selber auch, mit dem Ding in Frankfurt, mit dieser wirklich grässlichen Rückrunde, hat sein Ruf auch ganz schön gelitten. Und ja, er wird halt immer wieder dann darauf zurückkommen, dass man sagt, naja, er ist ein guter Co-Trainer, mehr auch nicht. Und ich glaube, vor dem Hintergrund war einfach die Nummer lanciert. Und also vielleicht dann wird es einfach nur peinlich.
Vielleicht bin ich heute eher so in der Weichspüler-Bruchhagen-Fraktion zu finden.
Kommen bei dir wieder Mutterinstinkte raus, oder was?
Ich glaube. Ja, schwierige Phase. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, was ich von der Nummer zu halten habe, weil es ist ja jetzt nicht so, dass das Gimme ein großes Interview gegeben hat, sondern es ist eine Meldung einer der führenden Schmutzblätter in Deutschland, nämlich der Bild-Zeitung gewesen.
Sportbild ein Interview gegeben.
Oh, die Sportbild.
Nein, aber nein, worauf ich hinaus will, ist, es ist nicht nur eine Meldung, sondern es ist tatsächlich ein Interview. Ja. Also war es lanciert oder es war zumindest bewusst. Es ist nicht so, dass irgendjemand sagt, keine Ahnung, er ist am Flughafen getroffen worden und gerade als er am Einchecken war, sagt er, also mit mir wäre die Eintracht noch drin geblieben, sondern es war einfach geplant und du weißt, wie so Interviews laufen, da kriegt er das Ding nochmal hin, kann nochmal Kontrolle lesen und das ist definitiv eine geplante Nummer gewesen.
Das war direkt der Frontalangriff. Wenn er sagt, ja, er hätte im Winter gemeint, wir brauchen Neuverpflichtung. Meine Güte, wen hat er denn alles weggejagt? Tut mir leid, aber er hat langsam auf dieses Pferd mit Gekas gesetzt. Ja, ich fange jetzt mit dem Namen nicht an, wen er alles weggejagt hat. Aber es wisst ihr ganz genau, er hat für die grausamsten Entscheidungen, Transferentscheidungen gesorgt. Und damit meine ich nicht nur Tosun, ja. Ich meine nicht nur Tosun, ja. Es gibt noch einen Haufen anderer Leute. Er hat ja auch anscheinend nicht darauf gesetzt, mal einen Innenverteidiger zu holen, weil hätte er wirklich darauf gepocht, wäre das auch passiert. Aber jetzt zu sagen, ja, ich hab's pro Rang ja gesagt, aber man muss ja immer nur sparen bei der Eintracht. Ja, was zur Hölle? Hättest du wirklich gesagt, wir brauchen den, dann hätte Bruchhagen auch nicht gesagt, nein, das machen wir nicht. Sonst hätte schon irgendeinen Weg gefunden. Wir haben ja auch ein paar Leute irgendwie für wenig Geld verscherbelt, wie den Steinhöfer oder so. Also ein paar hunderttausend Euro und der Mathieu Bedard, der wurde uns angeboten von 1860, die waren froh gewesen, hätten sie das Gehalt nicht mehr bezahlen müssen für den. Und das wäre definitiv ein besserer Innenverteidiger gewesen, als gar kein Innenverteidiger. Also der Skippe braucht mir hier gar nicht ankommen, mit von wegen, er hat ja was gesagt, er hat einen Scheißdreck gesagt. Und das regt mich halt komplett auf.
Ja, merkt man.
Ich habe noch mehr Luft übrigens, da geht noch einiges.
Nein, aber ich finde also den Schuh, den muss er sich anziehen. Also sonst hat er auch immer die Fresse aufgerissen bis zum geht nicht mehr. In der Winterpause war er relativ ruhig. Er hat seine Wunschspieler, die dann Altintop und Gekas waren, bekommen. Und dann war erstmal die Klappe zu und dann kam auch nichts mehr. Dass wir im Winter hätten was holen müssen, sind wir uns, glaube ich, einig. Was die Abgänge und so weiter angeht, ja, da können wir mal eine Sondersendung draus machen.
Ja, da wird geben wir Marvin dann 30 Minuten, da kann er dann über das Phänomen Tosun philosophieren.
Nein, das brauche ich gar nicht. Ich will nur mal sagen, ich meine, unter seiner Regie ist einfach personell komplett viel für die Katz gewesen. Und ich meine, so einen Horrortransfer wie ein Altintop, den hat er auch zu verantworten. Und da sind richtig viele Millionen reingesteckt worden, die wir nicht wieder rausgeholt haben. Und da gibt es für mich überhaupt gar, würde ich mich an Skippes Ecke in die Ecke stellen, würde sagen, es tut mir komplett leid, dass die Eintracht so nach unten gegangen ist und nicht irgendwie sagen, ja, ich habe es ja gesagt, wie so ein kleines Kind, ja, was jetzt 12. Klasse noch geschlagen wird, weil die ganze Zeit nur Scheiße verzapft.
Also das Thema Transferpolitik dem Skipper anzuhängen, weiß ich nicht, ob man das so stehen lassen kann. Guck dir mal die Transferpolitik über die letzten Jahre hinweg an.
Nein, nicht allein. Das ist auch der Bruchhagen. Das ist auch der Bruchhagen. Aber die sind die 50-50, oder?
Ich wollte gerade sagen, am Ende des Tages ist es so eine Gemeinschaftsproduktion.
Aber wenn jetzt
der Skipper hat gesagt, wen er haben will, und Bruchhagen hat nicht ausreichend dagegen argumentiert und hat dann die Jungs danach irgendwie geholt und nicht da irgendwie, obwohl er der Sportmanager war, da selbst noch ein bisschen mit eingegriffen und was aus dem Hut gezaubert. Und das muss man, wenn dann, beiden zusammen anlassen.
Aber frag oder schaue im Interview nach mit bei Spox mit Tosun, der hat ganz klar, war ganz klipp und klar gesagt, Skipper hat ihm ganz deutlich gemacht, dass er unter ihm keine Chance hat. Genauso auch bei Korkmaz war es auch so, der hat Skipper gemeint, ich habe auf der Position, habe ich potenziell all den Top. da hast du gar keine Chance. Deswegen ist er gewechselt. Ja, und es war wirklich Skipper in der letzten Konsequenz. Und da, tut mir leid, fehlgeschlagen.
Ja, Ansichtssache. Also bei über Tosun brauchen wir nicht weiter zu diskutieren. Aber das ist einer von wie viel Abgängen in der Winterpause? 5, 6?
Ja.
5, ja.
5, 6?
Genau.
5.
Ist eine.
Korkmaz ist übrigens auch weggeschickt worden, gell?
Ja, Korkmaz.
Ja, schön nochmal anbringen, ja.
Genau, ja,
danke, Korkmaz. Danke, dass ihr Korkmaz erwähnt. Kann ich nicht mehr hören.
Ja, ja, nee.
Vor allen Dingen, ja, der arme Junge kann nicht mehr zum Friseur gehen.
Ja, hat man ja gestern gesehen. Sieht grauenhaft aus.
Ja, und das ist aber auch leider der einzige Verlust, den wir zu beklagen haben. Der Korkmaz hätte uns mit Sicherheit kein Stück gerettet. Wäre der geblieben, wäre nichts anders gewesen.
Ja, Steinhöfer,
was will der denn? Wenn wir jetzt noch darüber reden, dass der Belaid auch weg ist und wie hieß nochmal der hinten links? Petkovic, oh, den haben wir auch verloren. Das sind
die
doch alles
doch beide Verluste, wieder,
über die wir reden müssen.
Die kommen doch wieder, also, die sind doch nur ausgeliehen.
Also
ja, Gott sei Dank, endlich. Der Korkmaz ist ja auch nur ausgeliehen. Da also haben wir ja nächstes Jahr eine richtig schlagfertige Truppe hier mit Korkmaz, Belaid, Petkovic. Mann, das wird ja ein direkter Wiederaufstieg.
Also Petkovic und so weiter und so fort ist klar. Ich denke auch, Steinhöfer brauchen wir keine Tränen nachweinen. Korkmaz sehe ich ganz ehrlich kein Deutsch schlechter und es wäre mit Sicherheit auch kein Deutsch schlechter gewesen, anstatt Altin Top. Kann mir keiner verkaufen, dass der schlechter gewesen wäre.
Ja, gut. Der
Vergleich. Das muss ich dir recht geben, ja.
Und das ist genau die Position. Das ist genau die Position. Darum geht's mir. Es geht mir nicht um sonstige erfundene Position. Es geht mir um die 1:1-Besetzung von Altintops Position, die der Korkmaz genauso schlecht hätte belegen können. Ja, tut mir leid. Dafür brauchst du auch keinen irgendwie ausleihen.
Das stimmt, ja, weil vor allen Dingen auch, was wir ja auch als Problem haben, ist, dass wir ja keine wirkliche Konkurrenzsituation mehr im Kader hatten. Auf einigen Positionen. Und da gebe ich Marvin recht, genau das ist so eine Position, wo es de facto keine Konkurrenz mehr gab.
Ja, ja, mit der Konkurrenz im Kader hast du auf jeden Fall recht. Da war an keiner Position mehr irgendein Konkurrenzkampf da. Der Einzige, der es zum Schluss mal ein bisschen noch spannend gemacht hat, war der Rode, der aber auch eigentlich nur zum Zug kam, weil viele Verletzte da gewesen sind. Aber das hätte jetzt nochmal, wenn die Saison ein bisschen länger gewesen wäre, ein bisschen Spannung bringen können. Aber der Vergleich halt einfach zu sagen, okay, ja, also eigentlich ist der Fehler passiert, den Altintop zu holen, aber der Fehler ist nicht, den Korkmaz gehen zu lassen. Wir haben einen teuren Altintop gekauft und hätten einen billigen Korkmaz behalten können, ja. Aber damit wäre uns nicht geholfen gewesen und es wäre auch kein Deut besser gewesen.
Ja, gut. Ja, ja, aber es wäre definitiv, also ich sehe es anders, aber das ist ja auch deine Sichtweise ist ja auch okay, wenn du das so siehst. Ich sehe es halt, wie gesagt, anders. Ich denke, Korkmaz wäre auf jeden Fall nicht unbedingt schlechter gewesen, wobei er sich, wie du auch recht hast, nicht unbedingt total toll präsentiert hat in der letzten Zeit. Es gab schon irgendwie gewisse Gründe, warum er halt verliehen wurde. Ganz klar, ich hätte es trotzdem nicht gemacht, ja, weil ich das Potenzial schon eher gesehen habe, aber okay, kannst du machen, aber dann jegliche Konkurrenzsituation hier außer Acht zu lassen oder komplett auszuhebeln, das war halt auch so eine Sache und es geht ja nicht nur darum, um die Transferpolitik, sondern es ging auch ums Training. Und da kannst du ja von jedem anhören, das war zu lasch. Und das wird dir auch jeder einhellig wird dir das jeder sagen. Auch jeder Kiebitz wird dir sagen, das ist wahrscheinlich komplett kein Maßstab, aber wenn das schon intern so durchdringt, dass es auch Daumen auch gesagt hat, dass die Werte einfach verheerend sind, das muss sich aber das Gebäude dann wirklich auch anrechnen lassen. Und das hat jeder von uns auch immer schon gesagt, als wir gesagt haben, okay, wenn ihr Eintracht ein Gegentor kassiert, fällt gleich das zweite und das dritte danach ist eh gelaufen. Oder ab der 70. Minute müssen wir aufpassen, weil da geht eh nichts mehr. Zumindest das ist Skipper eindeutig anzulassen. Oder?
Recht hast.
Ja.
Wenn du recht hast, Marvin, hast du recht.
So, damit der Marvin dann jetzt mal wieder Luft holen kann, machen wir doch mal einen kleinen Themensprung.
Du, ich habe so viel Luft, da geht noch einiges.
Eieieiei.
Der Marvin kann über 70 Minuten lang quatschen.
Ich habe es noch nie ausprobiert, aber.
das schaffen wir heute noch. Dann war da am Montag diese Geschichte mit dieser Aufsichtsratssitzung und dieser Live-Schaltung zur Pressekonferenz. Ich habe mir von vornherein das ganze Thema nicht gegeben, aber ich glaube, ihr habt irgendwie versucht, euch das anzuschauen. Wie oft habt ihr den Postbank-Werbespot gesehen?
Alter, die Betonung liegt auf versucht.
40 Mal oder so, 40, 50 Mal. Ich konnte dann echt schon auswendig, es war verzweifelt. Alex, Alex, du aber auch, ne? Also du warst Leidensgenosse, ne?
Ja, ich glaube, da haben wir zu dritt gelitten, ja.
Alter.
Ja, das ging gar nicht.
Also wie lang? Ich habe 20.15 Uhr soll es anfangen, ne? Ich habe extra schon eine Viertelstunde vorher geklickt, weil könnte ja sein, dass die schon mal so schwarz, schon mal irgendwie so ein Standbild laufen lassen und dann, naja, gut jetzt. Und dann kam dann die Meldung, dass es 15 Minuten Verspätung gibt. Und ich dachte, ach, kein Problem. Und irgendwie so um 22 Uhr stand ich immer noch davor und habe gedacht, vielleicht gibt's jetzt noch ein paar Minuten, weil irgendjemand hat ja nochmal geschrieben, ja, jetzt habe ich ein Bild gesehen und ich habe auch mal ganz kurz ein Bild gesehen, danach war aber wieder gar nichts. Also es war die absolute Hölle. Ich glaube, ich habe 2,5 Stunden nur daran verbracht, hier wieder die Refresh-Taste zu drücken.
Also obwohl es hier Liga 1, IPTV, wie auch immer sie heißen mögen, verbockt hat, hat es halt perfekt zur Eintracht gepasst, ne?
Ja. Ja gut, aber die Eintracht konnte halt dafür de facto nichts, ne?
Ja.
Es ist halt, aber ich meine, es ist halt so, auch bei Liga 1 TV, ich glaube, das ist ein komplett unentgeltliches Projekt, was die da veranstalten, ne? Da muss man sagen, gut, Jungs, ist halt scheiße gelaufen, aber kann halt passieren, weil die knöpfen da irgendwie kein Geld für ab. Was soll man da sagen? Ist halt echt blöd, glaube ich. Stell dir mal vor, wir hätten das gemacht. Hätte ich auch keinen Bock gehabt, dass ich jetzt so einen Shitstorm da erlebe und dass mich da jeder voll spammt von wegen, ah, ihr Wichser, warum funktioniert es nicht? Es war halt ein Service, hat halt nicht funktioniert, ja. Dumm gelaufen.
Aber trotz des ganzen Hypes, das, was hinten dran rausgefallen ist, war ja nur minimal.
Nichts,
Bruchhagen,
gar
Bruchhagen
nichts.
Kriegt Vertrag, zweite Liga.
Ich sitze da und gucke und es passiert nichts.
Ich habe echt gedacht, die machen jetzt echt so Kaninchenhut und so. Ja, ihr kennt ja die Geschichte. Holen da jetzt einen neuen Trainer raus, weil ich habe gedacht, so mittags der einen entlassen, den anderen nachts in einer Nacht- und Nebelaktion wahrscheinlich mit so einem Privatjet einfliegen lassen. Und dann, die haben es extra so lange rausgezögert und im Klimax den Spannungsaufbau bis um 22 Uhr hinauszuzögern, dass jeder schon denkt, oh, jetzt muss was Geiles kommen. Ja, nee, Bruchhagen-Vertrag verlängert, bitte gehen Sie nach Hause, gute Nacht.
Ja, vor allen Dingen das Geilste war, wir hatten uns ja gegenseitig dann währenddessen auch noch so ein bisschen angestachelt, so ey, ich bin gerade am Riederwald, ich habe hinten Funkel durch die Hintertür rauskommen sehen.
Ja, der war geil.
Ja, und ich habe da wirklich die ganze Zeit gewartet, dachte ich mir so, ah ja, ja, kommt bestimmt was, und dann kam halt tatsächlich nix. Also das Spannendste an dem Abend war dann doch tatsächlich noch das Heimspiel.
Ja, stimmt.
Aber und das ich mir auch nicht
stopp,
gegeben
ganz
habe.
Ganz kurz zum Heimspiel.
Ja.
Habt ihr die Szene gesehen, wo Bruchhagen vorgeht zur Pressekonferenz an den wartenden Reportern und Fotografen vorbei?
Nee.
Da gibt's eine Szene, die hat ein Arbeitskollege von mir aufgenommen, die muss ich mir unbedingt nochmal geben lassen, dann müssen wir sie bei uns mal hochladen. Und zwar läuft Bruchhagen rechts an so einer blonden, ich glaube Fotografin, ist es vorbei und klatscht ihr mit der linken Hand genüsslich auf den Arsch.
Echt?
Ja, unser Bruchhagen, wirklich.
Unser Würstchenmensch.
Ja, korrekt, ja.
Demnächst Vertragsverhandlung nur noch im Sudfass, ey, weißt du Bescheid. Saugeiler.
Das kann ich mir Bruchhagen überhaupt nicht vorstellen.
Nee.
Ich habe eher gedacht, so, man wird sowas nie machen, ohne jetzt dreimal sich eine Absolution geholt zu haben. Aber da steckt doch eindeutig mehr dahinter. Na, gut.
Alter Lustmolch.
Aus Kahn der Eintracht, aber er wollte es ja nicht so weit treiben. Ja, insofern.
Was war denn dann danach dann noch im Heimspiel? Ich habe mir das auch nicht angetan. Ich habe, glaube ich, um die Zeit schon geschlafen.
Ja gut, Stepanovic war da, ne?
Genau, und hat 5-mal, glaube ich, sagen müssen, Lebbe geht weiter.
Andauernd. Auf einen Mann verhaftet in Klischees, ja?
Ja, vor allen Dingen, er wollte es ja gar nicht, ne? Diese bescheuerte Reporter die ganze Zeit. So, Steppi, und jetzt sag's nochmal. Lebbe geht weiter. Also das kam nachher schon mit einer Euphorie da raus. Das war kaum zum Aushalten.
Absolut Hölle, ja. Ich weiß nicht, Neuröhrer, weil jetzt habt ihr mich alle damals verarscht. Neuröhrer war doch auch eigentlich gesagt, dass er an dem Abend da sein sollte.
War auch angekündigt,
Ja, genau, war zum Glück oder leider nicht da, weiß nicht so genau. Ich hatte irgendwie latent Angst, dass er dann unser neuer Trainer werden könnte, ja.
Gut, okay. Der konnte im Heimspiel nicht, weil der war nämlich auf der Aufsichtsratssitzung.
Ah, oh Gott. Aber gut, da schwirren ja einige Namen, da werden wir auch noch kurz dazu kommen, dann schwirren ja einige Namen da durch. Ja gut, ansonsten, es gab substanziell nicht wirklich viel, was uns jetzt in dem Heimspiel irgendwie haften geblieben ist, ne? Bis auf das
halt,
ja?
Was halt ganz witzig war, die hatten ein Interview im Bruchhagen geführt und hatten dann gefragt, na, wie sieht's denn jetzt aus? Und ich weiß, sie sagen noch nichts, aber haben sie denn schon ein paar Namen? Und da hat der Bruchhagen irgendwie gemeint, ja, im Moment werden hier in der Presse für beide Positionen 420 Namen gehandelt und sobald ich einen Namen habe, dann werde ich mich bei ihnen melden. Und daraufhin sagte der Stepanovic dann im Heimspiel irgendwann, als der Reporter ihn gefragt hat, na Steppi, wie sieht's denn mit dir aus? Willst du das nicht nochmal machen? Und hat er dann irgendwie gesagt, naja, Bruchhagen hat ja schon gesagt, es gibt schon 420 Namen, die gehandelt werden und ich wette mit dir, ich bin maximal 421.
So geil, ja.
Auch nicht schlecht.
Aber auch gut war, dass der Bruchhagen gesagt hat, auch in dem Interview, ja, es wurde nicht über Namen gesprochen. Und Fischer, 15 Minuten später, da wurde gesagt, ja, wir haben natürlich, wir haben intern schon über Namen gesprochen, aber die mir jetzt natürlich hier nicht sagen. Ja, so war ganz klar, ja, eine gewisse Divergenz ja zwischen den Aussagen hat bestanden. Also sie haben anscheinend doch über Namen gesprochen, ja. Aber gut, war auf jeden Fall ganz lustig.
Ja, da fällt mir wieder ein, der Fischer, den müssen wir unbedingt mal auf den Bempel einladen.
Auf jeden Fall, das wird komplettes Comedy-Interview.
Wollte der Kollege Sebastian da nicht was organisieren?
Ja, der ist auch ganz, ganz heiß zugange dabei. Aber das ist, okay. Ist auf jeden Fall mein erklärtes Ziel für dieses Jahr. Ich möchte mit Peter Fischer trinken gehen. Ich glaube, was Lustigeres kann man am Abend nicht erleben.
Da gehen wir nachher alle mit Schadl raus.
Wir lassen uns auch von ihm nach Ibiza einladen, gell?
Du, ich bin flexibel.
Habe die Double
sein muss, bringen wir mit.
Gut, dann bin ich dabei. Was ja auch bei der ganzen Geschichte noch rausgekommen ist, war ja die Entscheidung, nicht nur Bruchhagen darf bleiben, sondern er kriegt einen Zwilling oder wie auch immer in Form eines Sportmanagers vor die Nase gesetzt, den er sich aussuchen darf, wie ich das jetzt verstanden habe. Prinzipiell...
Also diese...
Ja?
Ja, diese Aussage mit darf er sich aussuchen, das ist ja auch schon wieder so, damit hier mal keiner sein Gesicht verliert und was auch immer. Also wenn wir mal die ganze hier Political Correctness rauslassen, das ist glaube ich ja auch eines unserer Wörter des Jahres, ist ganz klar, man watscht Bruchhagen ab, indem man sagt, schluck hier die Kröte Sportmanager oder geh. Hat er geschluckt, hat er akzeptiert, also kriegt dann noch irgendwie ein Jahr Verlängerung dran, damit sozusagen alle ihr Gesicht wahren. Aber wenn er sich jetzt den Sportdirektor, Sportmanager, was auch immer aussuchen kann, dann muss ich doch mal irgendwie laut lachen, weil im Zweifel wird der Typ auch einen Sitz im Vorstand bekommen, ergo wird er vom Aufsichtsrat berufen werden müssen. Also das ist ganz klar das, was meiner Meinung nach dahinter steht.
Ja, aber da gab es ja auch wieder unterschiedliche Aussagen bei den Interviews nach der Aufsichtsratssitzung, weil da hatten sie zuerst auch einen Bruchhagen gefragt und der hat dann gesagt, ja, wissen Sie, natürlich werden wir das jetzt hier verschiedene Kandidaten sichten und ich bin nach wie vor Vorstandsvorsitzender und deswegen habe ich das letzte Wort. 10 Minuten später Interview mit Bender, der dann ganz klar gesagt hat, nee, es gibt hier 3 Leute, die darüber entscheiden und ein Drittel der Stimme hat der Herr Bruchhagen. Also da kamen dann auch direkt wieder unterschiedliche Aussagen in den 3 Einzelinterviews, die sie da geführt haben. Also ich glaube nicht, dass er das letzte Wort da hat. Ich glaube, dass er mitreden kann. Aber ihm einen Sportmanager an die Seite zu stellen, der halt ganz nach seinem Gusto ist und dass die anderen 2 da einfach drüber gucken, glaube ich nicht dran.
Wäre auch schädlich. Wäre auch genau die falsche Situation, ja. Weil wir brauchen hier keine Marionette. So wie ich mir das irgendwie vorgestellt habe in der Endzeit mit Held und Magath, wo Held eigentlich nur der nette Grüßonkel war, hier, der hier irgendwie mal seine neue Brille hier mal ausgeführt hat, ja, das so kam mir das vor, genauso darf es halt natürlich jetzt nicht sein bei der Eintracht, es muss ein Charakterkopf sein, der auch dagegen hält und der uns auch einen neuen Weg zumindest zeigen kann und auch ein anderes, vielleicht auch eine andere Sichtweise von Spielern hat.
Was für Kandidaten fliegen denn da momentan rum? Ein paar, die wir letzte Woche genannt haben, sind da ja schon wieder raus aus dem Rennen.
Ja, Schindel meistens.
Ich würde gerne mal ein Dementi von Andi Möller hören.
Ich würde gerne eins von Lotta hören, aber das gab's glaube ich auch, oder?
Na ja, gut, wenn er wird der Trainer machen. Das ist
Dementi, ne? Also, da gab's
genau.
Ja
überhaupt.
Das ist auch, also mit Lothar Matthäus war jetzt auch schon wieder eine absolut lachhafte Situation. Torkelt er hier irgendwo in Frankfurt rum, schon wird er befragt, ohne dass überhaupt einer von der Eintracht das überhaupt will, ja. Und dann gibt er ein Dementi beim HR. Ja? Also tut mir leid, ja. Also da hätten sie auch irgendeinen Opa fragen können, der keinen Bock hat, ja.
Ja, ich glaube, er wurde noch nicht mal gefragt, sondern hat einfach, er war in Frankfurt, ja, und hat einfach gesagt, ich stehe nicht zur Verfügung.
Ja.
So was auch immer, ja.
Ja. So. Finde ich gut.
Ja, ich meine, von der Personalie also, her.
An der Stelle, einfach nur, damit es jeder mitbekommt, ich stehe auch gerade nicht zur Verfügung.
Ich will das jetzt nicht ausschließen.
Ich wollte gerade sagen, Alex, ich würde auch gerne ins Gespräch springen, aber ich würde eigentlich schon zur Verfügung stehen.
Dann musst du ein Interview in der Sportbild geben.
Oh Gott, ja, nee, jetzt, wer sind denn die Kandidaten jetzt in Sachen Managerposition? Handeln wir das doch erstmal ab, weil das wäre ja der normale Ablauf und der am optimalst gewünschte auch von Bruchhagen.
Also wenn ich das richtig gerade eben verstanden habe, findest du Möller gut?
Ich?
Ja?
Nee, ich habe nur gesagt, du wirst kein Dementi bekommen. Ich habe nicht gemeint, dass ich das gut finde.
Ich dachte, das heißt auch
Ich bin mir fast sicher, dass er sich da Hoffnung macht. Ob die berechtigt sind, weiß ich nicht. Gut, Schindelmeister ist raus, das freut mich sehr, weil so einen farblosen Mensch, da kann ich auch irgendwie mir einen weißen Topf bei Obi kaufen, kann ich reingucken, hab genauso viel Charisma, also das brauche ich nicht. Finde auch gut, dass der nicht mehr im Gespräch ist. Bade, habe ich gehört, macht aber gar keinen Sinn, der ist gerade relativ erfolgreich bei Nürnberg. Gut, dann Beiersdorfer.
Ist ja mein persönlicher Favorit.
Ja, würde ich auch geil finden.
Ja.
Würde ich sehr gut finden, einfach weil der wirklich nachweislich aus Scheiße Gold gemacht hat. Also wenn man ansieht, was der irgendwie an Transferüberschüssen für einen HSV erzielt hat, das will ich ja noch gar nicht mal erwarten, dass wir irgendwie Transferüberschüsse erzeugen, aber einfach, dass wir mal wirklich jemanden haben, der ein bisschen vernetzt ist, weltweit, ja, europaweit, deutschlandweit, hessenweit, mir egal, aber zumindest mal, dass wir mal weg davon kommen, dass irgendwie hier, da wo gerade Hölzenbein Urlaub macht, halt sich die Spieler angeschaut werden, sondern dass man es irgendwie ein bisschen professioneller macht. Könnte ich mir sehr gut vorstellen.
Ja, das wäre, also ich sag mal so, Beiersdorfer ist die absolute Ideallösung. Ich denke, der Junge hat auch schon gezeigt, dass er was kann. Also ich meine, beim HSV, das hat mir sehr imponiert und trotzdem würde ich auch sagen, dass mir Transferüberschüsse auch ganz gut gefallen würden, weil wir uns sowieso jetzt auch erstmal als, sag ich mal, mehr oder weniger schon als Ausbildungsverein irgendwie positionieren müssen. Das wäre auf jeden Fall eine richtig gute Lösung. Ansonsten fällt mir jetzt auch, die Namen sind begrenzt, wenn es um Manager geht.
Helmut Schulte kam noch auch.
Helmut Schulte, genau, aber das wurde eigentlich alles nur von der Frankfurter Rundschau herangetragen, ne?
Okay. Ja?
Aber trotzdem.
Ja, die sind im Moment sowieso, ich glaube, die sind noch aktiver wie die Eintracht, was die Suche angeht.
Alter, die sind so viel aktiver als die Eintracht. Bei der Eintracht ist es wirklich so, dass momentan, also ich meine, ich warte ja immer, ich gucke auch immer beim HR, aber es gibt anscheinend keine Neuigkeiten. Ja? Also befinden sich alle im Tiefschlaf. Gut, Schulte noch, das stimmt. Aber ansonsten wird es gerade, also mir fällt sonst, glaube ich, auch keiner ein, der noch genannt wurde. Da wird es eng. Ne? Also ich meine, Beiersdorfer wäre für mich auch die optimale Lösung, bräuchte man gar nicht weitersuchen. Aber da ist halt die Sache, will er das überhaupt? Weil er hat ja, wie gesagt, beim HSV relativ erfolgreich in der ersten Liga gearbeitet.
Ja, aber ich würde sagen, in der ersten Liga ist im Moment nicht so viel in der Verlosung. Da sind die meisten Plätze jetzt irgendwie belegt. Wie ist es eigentlich bei Wolfsburg? Hat Magath auch irgendwie einen Sportdirektor nebendran oder ist es auch wieder, dass er da auch wieder jemanden sucht? Weil dann wäre natürlich Beiersdorfer auch so ein Kandidat, der dann mit Wolfsburg liebäugeln könnte. Aber nochmal, in der ersten Liga glaube ich, dass das im Moment dann nicht so viel Platz ist und um sich dann in Deutschland irgendwie ins Gespräch zu bringen, ist jetzt die Eintracht keine so schlechte Adresse.
Ja, richtig.
Auch wenn sie jetzt ein Jahr hoffentlich nur in der zweiten Liga spielt. Also das könnte ich mir schon ganz gut vorstellen. Ich meine, der hat vorher ja irgendwie hier Red Bull Leipzig in der, was weiß ich, siebten Liga betreut.
Ja, nee, also da war er schon allmächtig, der hat den ganzen Europabereich, nee, den ganzen FIFA-Bereich.
Ja, ja. Weltweit, ja, ja.
Genau. Und insofern, nee, aber nochmal zu deiner Frage, Wolfsburg, da ist wieder Felix Almighty, also der macht alles in Personalunion und da will er auch keinen mehr bei sich haben.
Das war so ein bisschen. Magath hat auch da dieses Highlander-Prinzip.
Ja, ja. Also insofern,
ja, aber damals denke, wollte er ja für Wolfsburg auch schon mal den Bruchhagen angeblich haben.
Ja, aber ich.
Ja,
Also ich glaube, jetzt ist es auf jeden Fall nicht mehr der Fall. Wie gesagt. Gut, wie gesagt, von mir aus brauchen wir gar nicht lange suchen, macht den Vertrag mit Beiersdorfer. Ich denke, der könnte uns auch weiterführen. Was, wie du gesagt hast, gutes Argument, gerade mit der Vernetzung, dass wir vielleicht auch mal ein paar junge Talente holen, die wir irgendwie, also auch dann gut einbinden oder auch vielleicht so ein paar Stars, keine Ahnung. Es gibt ja ein paar Ältere, die jetzt vom Ende ihrer Karriere sind, aber bestimmt noch mal eine ganz gute Zweitligasaison spielen können. Mhm. Ja. Muss man halt alles sehen, aber ich hoffe, dass da zeitnah eine Lösung gefunden wird, auch wenn ich nicht daran glaube. Ja?
Oder ganz banal, dass wir einfach auch mal in der Lage sind, mal ein Leihgeschäft zu machen, so wie es Mainz und wer auch immer auch alles kann. Weil das ist ja, das, was mich offen gesagt am meisten ankotzt, dass irgendwie alle die Spieler, die bei den großen Clubs halt Spielpraxis suchen, immer zu irgendwelchen anderen Gurkenvereinen gehen und wir dort irgendwie nie einen Zug drauf kriegen.
Stimmt. Ja, bei Leuten, wo es wirklich bekannt ist, dass sie ein Talent haben. Es gibt ja einige, auch bei Dortmunder zweite Mannschaft oder bei den Bayern zweite Mannschaft. Ich meine, Ekichi als gutes Beispiel. Ja, der hätte uns leihtechnisch auch gut zu Gesichte gestanden. Ja, und es war bekannt, dass er Talent hat. Aber da wird nicht drauf gesetzt. Warum wird nicht drauf gesetzt? Weil Bruchhagen sagt, es bringt uns nichts, wenn wir einen ausleihen, den wir da nicht irgendwie fest verpflichten, weil wir keinen Transfererlös machen. Ja, aber wann hat er denn mal Transfererlöse gemacht? Das ist immer diese Ausrede, aber im Endeffekt, mir ist es auch nicht wohl, zu viele Leihspieler zu haben, wie das bei Mainz in der letzten Saison war, weil dann brüstest du dich auch nur mit dem Erfolg, den du nicht wirklich einzeln gemacht hast, aber so eine gute Mischung. Gerade in der zweiten Liga kannst du viele Spieler, die perspektivisch richtig gut sind, wirklich mal an Niveau heranführen. Und da wäre es für die Eintracht wäre doch optimal dafür. Mhm. Also ich denke auch.
War nicht irgendwie die Woche in der Presse die Aussage, dass man sich an dem Mainzer System orientieren will, oder habe ich das falsch im Kopf?
Das habe ich auch gelesen, aber im Endeffekt stand es nirgendwo. Also das stand.
Doch. Ich glaube, das war, also ich habe es auch gelesen, aber das bezog sich auf die Konstellation Trainer, also sprich irgendeinen jungen, hungrigen Taktik-Experten und so weiter.
Stimmt. Okay, dann war das auf das bezogen.
Genau.
Sind wir wieder bei Schuhe.
Er will ja nicht. Er hat ja gesagt, er will nicht. Er hat ja ausdrücklich in dem Interview, was er bei der Frankfurter Rundschau noch vor dem letzten Spieltag gegeben hat, hat er ausführlich gesagt, dass das momentan zu früh kommt. Und was das da würde er mit sich reden lassen, denke ich. Aber er hat nicht die Trainerlizenz. Und das ist korrekt, das, woran es hängt. Und du weißt, wie oft es schiefgegangen ist. Ein Trainer, der die Lizenz noch nicht hatte und dann interimsweise, da ist es bei Bubble schiefgegangen und bei einigen anderen noch. Und das will ich im Schuh auch nicht zumuten. Da ist er mir, tut er mir viel zu viel leid, wenn das da nicht klappt. Deswegen, keine Alternative.
Ja, grundlegend haben wir ja jetzt erstmal so dieses Thema, wenn man die klassische Reihenfolge beibehält, erstmal Sportdirektor, der dann den Trainer aussucht. Du hast aber auch jetzt dieses Zeitproblem, weil wenn ich es richtig im Kopf habe, ist Trainingsbeginn für die neue Saison am 1.6., also in 11 Tagen.
Richtig.
Ja.
Wird eng.
Ja, selbst wenn du sie nicht zum Training alle da hast, also gut, einen Trainer solltest du schon irgendwie da haben.
Ja.
Weil wir haben ja noch nicht mal einen Co-Trainer, also wir hätten ja noch nicht mal irgendjemanden, der das Training leiten könnte. Haben wir auch nicht
mehr. Ja, gut, okay, dann müsstest du halt sagen, okay, nehmen wir Oskar Corrucciano, der die U23 betreut, und ziehen den hoch. Ist theoretisch sowieso eine Möglichkeit. Ich höre sehr, sehr viel Positives über ihn, ja. Aber wird ja intern auch nicht diskutiert, so wie Schuhe in jeglicher Position nicht diskutiert wird. Möglichkeiten gibt es da schon, also du fällst nicht komplett auseinander, wobei Torwarttrainer natürlich echt so eine Sache ist, aber da kannst du Nikolov das anpreisen, ich denke, der wird da auch nicht Nein sagen, aber wir müssen zumindest jetzt die Bruchstücke müssen wir jetzt langsam mal zusammenfügen, das heißt, wenn wir jetzt hier einen Sportmanager, der wirklich schwer zu finden ist, aber einen Trainer, da gibt es immer noch genügend, wenn nicht genügend gut anscheinend.
Ja, oder wenn du die klassische Reihenfolge beibehalten willst, dann musst du dich jetzt mal ranhalten.
Ja, also und deswegen.
Nächste Woche Fakten geschaffen werden.
Genau, nächste Woche müssen beide Verträge unterschrieben werden. Ich meine, in 11 Tagen ist Trainingsbeginn, aber in 6 Wochen ist Spielbeginn.
Aber mir ist das alles schon zu spät. Ganz ehrlich, das hört sich jetzt blöd an. Aber wir haben jetzt hier schon eine Woche vertrödelt, wo nichts passiert ist, wo uns die ganzen ablösefreien Spieler vor der Nase weggeholt wurden. Ich hatte euch doch vor 2 Wochen oder so, keine Ahnung, als wir das letzte Mal gesprochen haben, habe ich gesagt, ablösefreie Spieler, Heinrich Schmidt, geil, super, der ist jetzt zu Kräuter Fürth gewechselt. Das ist ein Spieler fürs offensive Mittelfeld, wäre optimal gewesen. Gerade ablösefrei und eins nach dem anderen. Hier, der Texera, der ist jetzt zum FSV Frankfurt gewechselt. Das wäre ein guter Backup gewesen als Linksverteidiger. Das sind alles so Sachen. Die ganzen ablösefreien Spiele werden uns gerade von der Nase weggeschnappt, weil wir keine handlungsfähige Person anscheinend haben. Und weil wir uns damit viel zu lange rummachen. Das muss jetzt schnell gehen. Ich habe eigentlich gedacht, dass wir jetzt heute oder morgen jetzt mal Bescheid wissen, was jetzt los ist. Zumindest einen Trainer brauchen wir jetzt halt auch mal schnell. Wobei mir jetzt auch lieber wäre, erst einen Sportmanager in die Reihenfolge reinzuhalten, weil der Sportmanager im Endeffekt auch damit entscheiden muss, wer dann der Trainer wird, damit die auch harmonieren. Ja? Weil der Sportmanager soll ja der sein, der potenziell länger da ist. Also insofern, das muss jetzt alles echt mal schnell gehen, weil die ganzen Spieler, die machen auch die Biege. Und ich denke auch, dass ein Mike Franz wissen will, welcher Trainer nächste Saison unter welchem Trainer er spielt, um dann den Vertrag erst zu unterschreiben, falls er das überhaupt will. Das muss man sich mal, der würde ja nicht sagen, ach gut, ja, ich unterschreibe jetzt den Vertrag mit Eintracht. Ach scheiße, jetzt habe ich einen Neurohrer. Weißt du, was ich meine? Das muss doch ein Ansporn sein. Ja.
Also ich hatte auch fest damit gerechnet, dass diese Woche Fakten geschaffen werden. Und ich bin eigentlich auch ein bisschen überrascht gewesen, dass ja dass im Moment gar nichts kommt. Und entweder ist es halt wieder so eine Nummer, die halt komplett unter Verschluss gehalten wird und dann in der letzten Minute was gesagt wird, wenn halt wirklich was spruchreif ist, was ich gut finde. Aber ich möchte jetzt langsam wissen.
Also
das ist jetzt
also,
mal Butter bei die Fisch.
Also Fakt ist, also dass der Doll gestern in Frankfurt war. Das ist ein Fakt, der war gestern in Frankfurt und hat sich, weiß nicht mit wem er sich getroffen hat, auf jeden Fall in diesem Airport-Hotel in Frankfurt. Da war er auf jeden Fall. Weiß nicht, was er gemacht hat. Ich denke nicht, dass er sich einfach nur mal zum Spaß nach Frankfurt gefahren sein wird. Ich denke schon, dass es da zumindest Verhandlungen gab. Alex, ich glaube, du würdest es auch gar nicht so schlecht finden, wie ich mal rausgehört habe. Zumindest ist er wirklich im Gespräch und hat auch anscheinend Gespräche geführt. Wie viel da jetzt dran ist, weiß ich nicht.
Ist halt wie immer so. Bei Trainerthemen werden wir uns einfach nicht einig. Ich finde Doll jetzt gar nicht so schlecht.
Ich habe auch gar nichts gesagt von mir aus, wenn du mir einen Grund lieferst, warum nicht? Ja? Beim HSV hat er gute Arbeit geleistet. Punkt.
Ich sag Doll wäre zum Kotzen. Daum war auch zum Kotzen im Nachhinein, aber Doll wäre es in Zukunft auch. Ganz einfach, der ist ein guter Co-Trainer, mehr nicht.
Funkel war eh der Beste.
Ach, jetzt
das haben wir sowieso.
Also der Funkel ist schon geil.
Ja, Funkel jetzt aber noch eine Saison in der zweiten Liga würde ich sofort nehmen.
Ja, aber ganz ehrlich, das ist doch Erfolgsgeschichten, zweites Mal aufgewärmt. Weiß ich nicht, ob das so toll ist. Weil ganz ehrlich, welches System müssen wir müssen doch jetzt mit einer Philosophie hier neu starten. Und es muss auch ein radikaler Neustart sein. Und da muss ich auch sagen, ich brauche jetzt einen Trainer, den ich über längere Zeit halten will, der auch jetzt nicht zu verbraucht ist. Der sollte auch nicht über 50 sein, jetzt mal optimal gesehen. Und wo ich dann sage, ich habe jetzt einen Trainer, mit dem will ich weiterarbeiten und alle 3-4 Jahre kontinuierlich die Spieler auswechseln. Nicht alle.
Wunderbar, sind wir bei Thomas Doll.
Ich wollte gerade sagen, ich hätte so einen Kandidaten, der passt auf keine deiner Vorgaben, Otto Rehhagel.
Nee, ja, das ist auch, das kannst du noch nicht mal bezahlen. Aber der könnte gut mit den Griechen.
Oder auch nicht.
Oder auch nicht, ja, stimmt, ja. Aber, also, ja, gut, Reagel, gut, der war aber auch jetzt nur von dir ins Gespräch gebracht. Wahrscheinlich hast du irgendwelche Connections zu Gazprom oder irgend sowas, um da noch den Deal mit zu verhandeln, ja.
Dann keine hätte ich Gerhard Schröder gesagt.
Ja, der macht hier dann den Public Relations-Typ und verkauft Öl an die Scheichs und so, ja. An die Scheichs übrigens, ja, die brauchen nämlich Öl.
Ja, und ansonsten, wenn wir gerade beim Namensbingo sind, ich kenne da noch jemanden, der jetzt demnächst keinen Job mehr hat.
Wer denn?
Der Latte.
Hast du gekündigt?
Alter, nein, das geht doch hier alles fernab. Das widert mich auch schon an, ja, in gewisser Weise.
Was ist denn mit Andreas Möller? Hat der nicht auch eine Trainerlizenz?
Ja, ich glaube schon, ja. Aber der macht eher die Managerposition, ganz, ganz klar. Also das ist auch das, was er auch ursprünglich machen wollte. Deswegen denke ich nicht, dass dahingehend irgendwas läuft. Als Manager kann ich mir das, halte ich das traurigerweise für möglich. Aber als Trainer nicht. Aber
wir können doch den Möller als Trainer und Effenberg schafft es doch als Manager bei Gladbach eh nicht.
Leute, das sind alles, muss ich mich jetzt darüber unterhalten. Ja? Ich will hier realistische Optionen sehen. Und wenn ich schon sage, also wie gesagt, Doll ist definitiv im Gespräch und hat auch Gespräche geführt. Und es gibt ja einige Kandidaten, die wirklich an Kirk Koller wird auch immer wieder gemunkelt. Keine Ahnung, ist jetzt in der letzten Zeit ein bisschen aus dem Rampenlicht verschwunden. Man muss auch sagen, warum ist Koller jetzt schon 2 Jahre Dollar? Der Dollar, will ich gar nicht wissen, wer das ist. Warum ist der Koller jetzt schon 2 Jahre ohne Beschäftigung? Vielleicht hat das auch seinen Grund.
Was ist denn mit den Wollitz? Der war doch da auch irgendwo die Woche.
Wollitz und Hüballer, was haltet ihr von den beiden?
Puh. Ja, Hüballer, keine Ahnung.
Das Thema ist doch schon durch, oder?
Ja, durch ist es, aber das sind so typische Zweitligatrainer.
Ja, gut, aber wir sind in der zweiten Liga.
Nee, ja, nein. Ja, aber so typische Zweitligatrainer, wo du sagst, könnte funktionieren, ob uns das langfristig weiterhilft, weiß ich noch nicht, weil ich weiß noch nicht, ob die wirklich so die Konzepttrainer oder was auch immer sind, den wir brauchen, wenn wir sagen, jemanden mit ein bisschen Perspektive. Dazu kann ich über die Jungs zu wenig sagen.
Also Hypalla ist also vom Konzept her genau der gleiche wie Tuchel, aber dann doch wieder ganz anders, weil er eher so der akribische ist, beziehungsweise nicht akribisch, er ist eher so der, wie soll ich sagen, also Hypalla hat auch schon mehrere Bücher veröffentlicht, also was Tuchel nie machen würde, weil er gar nicht lange genug am Schreibtisch sitzen kann, glaube ich, ja, und wird sich wahrscheinlich den Schreibtisch dann
auch eher fressen. Auch wenn du Tempoboxen da dran stellst?
Ja, genau. Also, die können sich ja auch beide gar nicht, ne, also Hypalla und Tuchel mögen sich gar nicht, was ich dann als gutes Bewerbungs- ja, als gute Option finden würde für Hypalla, das zeichnet ihn schon mal aus, ja. Also er hat definitiv Talent, aber er ist wahrscheinlich noch tick zu jung. Weil er ist das erste Jahr im Profibereich jetzt mit Aachen gewesen. Ich denke, das kann einen bei der Eintracht dann auch schnell kaputt machen. Wollitz, denke ich, der hat auch schon eine klare Philosophie, die macht sich auch bemerkbar bei Cottbus. Aber sowohl Hypalla als auch Wollitz sind nicht dafür bekannt, die Defensive zu stärken. Also jedes Spiel ist sehr offensiv von denen ausgestattet. Deswegen fangen die auch viele Tore. Ich weiß nicht, ob ich das mir antun will.
Aber gut. Aber das passt ja dann nicht so ganz zu deiner Ausrichtung, dass du sagst, du willst einen Trainer haben, mit dem du dann auch langfristig da irgendwie arbeiten kannst, wenn du dir so einen klassischen Zweitligatrainer holst und hoffst, nach einem Jahr wieder in der ersten Liga zu spielen.
Doch, ich finde schon, dass es passt. Also ich finde schon, dass es passt, wenn ich sage, ich hole mir jetzt einen Wollitz oder ich hole mir den, Hyballer finde ich echt in der Tat zu jung, aber ich hole mir einen Wollitz und sage jetzt hier, du hast eine Philosophie, ich denke, damit kann man auch in der ersten Liga erfolgreich sein, aber wir wollen jetzt erstmal aufsteigen. Ich denke schon, dass das passt, weil er auch schon einige gute Jugendspieler herangeführt hat. Guck mal, was er aus Kruska gemacht hat. Wer hat gedacht, dass Kruska ein Spieler sein kann, der dauerhaft ein Stammspieler ist ein guter Stammspieler oder den Hünemeyer in der Innenverteidigung ist ein richtig guter Spieler geworden unter seiner Führung. Genauso Nils Petersen ist ein richtig guter Spieler unter seiner Führung geworden, der nicht umsonst jetzt von Bayern gewechselt ist. Also ich denke schon, dass gerade Wollitz dafür gesorgt hat, dass einige Spieler qualitativ dazu gewonnen haben. Und auch mit Cottbus war es auch nicht so ganz erfolglos. Ich meine, natürlich hat es an der Defensive dann gemangelt. Vielleicht auch, weil im Endeffekt der Torwart war jetzt auch nicht so toll und so weiter und so fort. Aber ich denke, der hat auf jeden Fall Potenzial, um uns dauerhaft auch umzuhalten. Weil wen willst du denn aus der ersten Liga holen? Armin Fee?
Nö.
Wer dann? Das ist das Problem. Wir haben ja auch, stehen ja auch kaum gute zur Verfügung. Mir fällt jetzt auch keiner mehr ein.
Nein, nicht so wirklich im Moment.
Also von denen, die wir jetzt gerade so ein bisschen andiskutiert haben, ich weiß nicht, was ihr gegen Doll habt. Der ist jung, der hat gute Arbeit in Dortmund geleistet, der hat gute Arbeit beim HSV geleistet, seine Zeit in der Türkei kann ich nicht beurteilen, der ist schon länger ohne Job, der ist wahrscheinlich günstig zu haben.
Naja, Doll hat halt, bei Doll ist es so ein bisschen das Problem, dass er so ein gewisses Phlegma irgendwie mit sich trägt und was ich glaube, was auch viel negativ in Erinnerung ist, ist sein Ausraster in Dortmund, seiner Zeit in Dortmund, wo er auch dann total sinnlos die Medien angemotzt hat und er dann irgendwie so unsouverän rüberkam, oder? Ist euch das gar nicht mehr im Blick?
Doch, aber ja, ich... Doch. Ich finde, er hat halt auch so ein bisschen was an Aggressivität, was zum Beispiel einem Skibbe komplett abhanden gekommen ist. Also der Skibbe, der war immer so ein ziemlich glatter Typ. Und das war halt eine der größten Veränderungen dann auch, wie der Daum kam. Und ich glaube, dass einfach der nächste Trainer von vornherein schon mal so eine gesunde Mischung haben muss zwischen Aggressivität und guter Arbeit. Mhm. Und das bringt der Doll halt einfach auch mit. Und der passt halt auch so rein optisch so in dieses Funkel-Skibbe-Schema rein. Ja. So mit 3-Tage-Bart und so. Passt wieder. Ja.
Was spricht gegen Doll?
Weiß ich nicht.
Gegen Doll aus meiner Sicht, dass er beim HSV ein sehr gutes Jahr hatte und danach aber gnadenlos und auch extremst na, sagen wir mal so, skibbemäßig abgestürzt ist. Also ihm ist die Mannschaft komplett entglitten, die Mannschaftsführung hat nicht funktioniert, das war alles ein Tollhaus und auch dort haben so Sachen wie Fitnesswert etc. irgendwann nicht mehr gepasst. Das gleiche oder ein ähnliches Muster gab es bei Dortmund auch. Und das sind so typische Sachen, wo ich dann immer so als Indikator habe, das ist vielleicht ein guter Co-Trainer, irgendwie so wie hier Wolfgang Rolf oder wie auch immer da bei Bremen. Aber das ist niemals ein Cheftrainer. Und ja, ähnlich ist es bei Doll bei mir auch.
Ja, ich kann schon nachvollziehen. Es ist halt offensichtlich, dass nach anderthalb Jahren da die Kurve dann auch ganz rapide bergab ging. Ne? Das ist das Problem, aber wir werden kaum Trainer finden, die über 5 Jahre oder so erfolgreich bei einem Club gearbeitet haben und die wir dann verpflichten können. Der einzige wäre Koller, der lang und erfolgreich bei Grasshopper Zürich gearbeitet hat.
Also ich wollte es gerade sagen, den Trainer, der lang und erfolgreich in der Führung der ersten Bundesliga gearbeitet hat, der passt auch nicht zu Eintracht Frankfurt, den können wir uns auch gar nicht leisten. Andere Trainer, die im Moment extrem gehypt werden, wie ein Tuchel und auch wie ein Klopp, die müssen im nächsten Jahr auch ihre Nachhaltigkeit mal unter Beweis stellen.
Aber also bei Klopp, der hat schon, wie lange ist der jetzt schon bei Dortmund? Der ist jetzt schon 3-4 Jahre bei Dortmund. Das finde ich, es war schon ein kontinuierlicher Aufwärtstrend, ne? Also,
3?
Klopp, ja, auf jeden Fall. Ja,
2 der 3 dürfte der haben.
Das sind 2 Saisons.
Ich schau mal nach.
Genau, schau du mal.
Ja. Aber du hast schon recht, klar. Gerade auch so ein Tuchel, der alte Taschentuch-Lulatsch, wenn der jetzt hier mal Euroleague spielt, will ich mal sehen, ob das noch dauerhaft so gut funktioniert. Ich kann mir gut vorstellen, da geht's dann wieder bergab, wie es letzte Mal war, als Mainz UEFA Cup gespielt hat. Sind sie direkt danach abgestiegen. Da muss man echt nochmal zeigen.
Der hat so eine Ahnung, das ist zu krass, ne? Seit 2008 ist er bei Dortmund.
Na, siehst du, das sind schon 3 Jahre, krass. Ja.
Also insofern, ja, dann sind ja die einzigen vernünftigen Kandidaten von den Namen, die wir jetzt genannt haben, wo wir mal so halbwegs uns irgendwie mit abfinden könnten, wären doch dann in irgendeiner Art und Weise Koller, Doll und vielleicht noch der Wollitz.
Ja, ganz ehrlich, ich bin schon auf ein richtig niedriges Niveau gesunken. Und
ich wollte gerade sagen, also wenn Wollitz jetzt so in unserer Top-Aufstellung ist...
Wollitz war für mich immer kompletter Dummschwätzer und hat immer nur Scheiße in Interviews erzählt, ja. Aber mittlerweile würde ich mich damit komplett abfinden.
Passt da doch zu uns.
Ja, das Einzige, aber wisst ihr, warum ich mich damit abfinde? Weil ich heute mal einen Blick ins Eintracht-Forum geworfen habe und dann jemand ernsthaft gemeint hat, ihr kennt ja vielleicht die von der letzten Saison die ganzen Taxifahrer-Stories. Und jetzt ich hab's hier gerade, der neue Trainer wird Benno Müllmann, ne? Und ich lese es euch mal gerade vor. Fand's total geil. Bin eben aus Bielefeld zurück. Habe heute Nachmittag HB in der Hotel-Lounge gesehen. Dort hatten wir Seminar. Traute meinen Augen nicht. Er saß mit Müllmann zusammen. Der hat doch erst in Ingolstadt verlängert. Kann es aber nicht verstehen, warum, weil er dann jetzt wieder Geld kosten würde. Aber für ihn spricht, dass er die zweite Bundesliga kennt. Also ich sage euch, solche Gerüchte kommen dann auf und wenn ich dann Müllmann höre, muss ich sagen, ich wäre mit Doll zufrieden. Ja? Und der Jesus hat den Jörn Andersen ins Gespräch gebracht. Den habe ich auch irgendwo mal gehört.
Ja.
Aber finde ich gar nicht gut.
Also wäre so eine Konstellation, ich meine, der hat halt auch auf Mainz echt verbrannte Erde wohl hinterlassen, einfach was der Eindruck war. Jetzt hat er ja irgendwie ein Jahr lang Zeit gehabt, drüber nachzudenken oder zwei sogar schon. Vielleicht hat er sich da auch nochmal gewandelt, wer weiß.
Aber wo hat er denn irgendwann mal irgendwas gerissen? Gut, okay, mit Mainz ist er aufgestiegen, ne? War doch, das stimmt, ne?
Genau, mit Mainz ist er aufgestiegen, ja.
Weil beim UFC konnte er einen Abstieg nicht verhindern.
Das tut mir jetzt aber leid für den UFC.
Nö, ich wollte gerade sagen, das ist jetzt auch extrem tragisch.
Nee, aber ich will nur mal, es geht ja um die Qualitäten der Trainer. Ansonsten ist mir das auch Wurst wie Käse, ja. Aber ich weiß nicht. Also Jan Andersen finde ich gar nicht gut irgendwie. Also da, wie gesagt, Wollitz oder Hyballe, ja oder ja. Also aber Franco Foda haben wir ganz vergessen. Wenn wir schon beim Name-Dropping sind, Franco Foda.
Hilf mir auf die Sprünge, sagt mir gar nichts.
Franco Foda ist momentan bei einem österreichischen Verein und zwar ist er bei Sturm Graz, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und ist dort relativ erfolgreich, weil dort belegt er den ersten Tabellenplatz.
Ja,
und sollte jetzt zu uns wechseln, weil?
Aber auch da, Franco Foda, wenn ich mir seine Station als Trainer anschaue, das ist Sturm Graz Amateure, Sturm Graz Co-Trainer, Sturm Graz Cheftrainer, ein halbes Jahr, dann Sturm Graz Amateure, 3 Jahre und jetzt seit 2006 Sturm Graz.
Ja, ja.
Ist ja schön, dass er im Prinzip einmal Sturm Graz durchgearbeitet hat, aber in Österreich irgendwie Sturm Graz nach vorne bringen, ist jetzt auch nicht so das Bewerbungsschreiben Nummer 1.
Ich sehe es genauso. Also ich meine, das wird bestimmt kein schlechter Trainer sein. Aber mir reicht es nicht. Also mir reicht es auch nicht. Also natürlich, Sturm Graz hat nicht die Voraussetzungen, die Red Bull Salzburg hat, um Tabellenerster zu werden. Das ist ganz klar, der hat da bestimmt auch was aufgebaut. Aber
Red Bull Salzburg bringt natürlich dann wieder ein Stevenson-Spiel.
Du hast recht, warum haben wir den vergessen? Ja, Stevens, ja. Stevens wäre ein Typ, aber da, mit dem kannst du auch nicht lang arbeiten. Ich glaube, den hatten wir letzte Woche schon mal verwurstet. Da ist dann auch immer das Problem, irgendwann sagt er, hat keinen Bock mehr. Und das verpackt er irgendwie in andere Worte. Und da das mag ich auch nicht. Ich will wirklich jetzt jemanden haben, mit dem du lange arbeiten kannst. Und wenn du im ersten Jahr nicht aufsteigst und Vierter wärst, dann steigst du im nächsten Jahr auf. Also wir müssen eine Perspektive entwickeln, der Spieler kontinuierlich nach vorne bringt. Und ich weiß nicht, ob das bei Stevens noch der Fall ist oder ob er da überhaupt noch Bock zu hat.
Das kann sein, aber dann sind wir wirklich bei so Kandidaten Hyballa etc. und fertig.
Ja, 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 ja. Klar. Ich würde es auch nicht schlecht finden, aber für die beiden müsstest du Ablöse zahlen. Hyballa geht anscheinend gar nicht, weil der Erik Meyer, der Manager von Aalen, heute gesagt hat, nicht Aalen, Aachen meine ich natürlich, der Aalener Trainer ist ja jetzt beim UFC, ja? der Ari, wenigstens, aber gut, bei Aachen, und da hat er halt auch gesagt, dass er auf keinen Fall abgegeben wird. Bleibt nur noch Wallets, aber im Endeffekt wird sowieso ein ganz anderer und plötzlich haben wir, was weiß ich, Marco Pizzaioli.
Also ich habe auch irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass es von den Namen, die jetzt hier in der Presse rumgeistern, klassischerweise halt mal wieder gar keiner wird, sondern die Woche da irgendwie so 2 schicke Kaninchen aus dem Hut gezaubert werden und wir uns das nächste Mal dann groß drüber unterhalten, ob das so wie das dazu gekommen ist, aber
ich glaube es so ehrlich gesagt nicht. Ich bin mir fast sicher, weil es gibt gar nicht den Fundus, wir haben jetzt so viele schon durchdiskutiert und wenn er jetzt nicht gerade, wenn Bruchhagen nicht gerade Maradona oder Jol holt, glaube ich nicht, dass er jetzt hier großartig was aus dem Hut ziehen wird. Ich denke, das wird einer der genannten jetzt sein.
Denke ich auch mal. Also ich glaube, so einen Daumenkuh wird es nicht nochmal geben. Den hatte damals von uns auch keiner auf der Liste, aber ja, glaube ich nicht.
Das Geile ist ja, Daum kann er ja wirklich, wie Marvin gerade gesagt hat, nur noch mit Maradona toppen.
Ja, stimmt, ja. Oh Gott, stell dir mal vor. Oder, nee, Klinsmann.
Ja, genau. Jürgen Klinsmann, ja.
Aber wir kommen nicht so wirklich weiter. Man merkt halt auch.
In Spanien ist Luis Enrique als Ex-Co-Trainer von Guardiola gerade im Gespräch.
Na, spricht der Deutsch?
ja, der spricht sogar Deutsch. Es war nicht sehr gut, aber er hat irgendwelche Connections nach Deutschland und ist sogar immer beim Ironman in den letzten Jahren hier in Frankfurt gewesen.
Der Luis Enrique, okay. Oder was?
Ja.
Ach was. Ja, warum sollte...
Wir haben ja sogar Spieler, die nicht mal richtig Deutsch können.
Ja, sollte ja eigentlich mit dem Katalog fürs nächste Jahr beseitigt werden, aber da weder die Spieler noch der Trainer, der den Katalog aufgestellt hat, nächstes Jahr noch da ist, oder ist es hinfällig, glaube ich. Insofern... Naja.
Also es bleibt ein spannendes Thema, was da diese Woche, hoffentlich sich diese Woche tut, weil so langsam sicher rennt uns da halt wirklich die Zeit einfach davon.
Es muss schnell gehen. Muss schnell gehen.
Eine Veränderung im Trainerteam gibt es ja schon. Der von Marvin, ich glaube letzte Woche, das letzte Mal schon angesprochene Torwarttrainer. Ich habe noch so Marvins Satz im Ohr. So wirklich der Beste ist er auch nicht, sonst wäre er halt schon mal gewechselt. Oder irgendwie sowas in der Richtung. Geht dann jetzt.
Ja, der ist jetzt zu Stuttgart gegangen. Aber ganz ehrlich, die Sache ist die. Er hat jetzt 10 Jahre bei der Eintracht und hat es nicht geschafft, einmal richtig auf dauerhaftes Bundesliga-Niveau zu ziehen. Sowohl Nikolov, bei dem ich schon denke, dass irgendwo auch einfach nicht mehr drin war, aber auch Fährmann hat es nicht geschafft, ihn dauerhaft da hochzuziehen, dass du sagen kannst, das ist ein guter Bundesligaspieler. Ist gut im letzten Spiel, aber davor, und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, Menge hin und her, wird von vielen umworben, aber der Nachweis, wo du sagen kannst, hier, der hat so viele gute rausgebracht, wie bei Kaiserslautern zum Beispiel, wo der, ich weiß gar nicht, wie der Torwart heißt, ich weiß gar nicht, wie der Torwarttrainer heißt, aber der hat schon so viele rausgebracht. Der hat Wiese, den fiesen Wiese rausgebracht. Der hat Thomas Sippel jetzt rausgebracht. Der Kevin Trapp ist ein guter Trainer, guter Torwart. Oder der Fromlowitz und der Weidenfeller, die kommen alle aus Kaiserslautern. Ja, das sind gute Torhüter. Bis auf Fromlowitz. Aber das sind durchschnittlich gute Torhüter.
Gary Ehrmann,
genau der ist es. Wie viele der schon rausgebracht hat. Und jetzt dagegen stelle ich mit Menger. Oh, Nikolov, ja. Mal zwei Spiele gut, drei Spiele scheiße. Fährmann. Oh, ich habe aber nicht darauf vorbereitet, dass vielleicht der Raoul dahinter stehen könnte. Ja, du weißt, was ich meine. Also insofern, alles so mittelmäßig. Es hat bestimmt keine schlechte Arbeit geleistet, aber so der Weltmensch wird er auch nicht gewesen sein.
Den Weidenfelder hat der Gary Ehrmann auch rausgebracht, oder was?
Ja, Weidenfelder war doch auch bei Kaiserslautern.
Ja, ja, stimmt. Ja. Hatte ich gar nicht mehr auf dem Zettel.
Ja, du siehst, wie viele das sind. Der fiese Wiese, der Weidenfelder.
Die schönste Frau der Bundesliga.
Ja, der wie fiese Wiese mit der fiesen Friese oder so. Ja, irgendwas ist ja immer, ja.
Ah, herrlich. Ja, dann haben wir jetzt aber irgendwie von den Trainern aktuell so gar keinen mehr, oder?
Nö.
Gab es noch irgendeine Position?
Nö.
Weiß nicht, Fitnesstrainer, gab es nicht sowas? Wir haben doch so einen Fitnessmensch, oder?
Ja, bei uns war doch keiner fit.
Ja, aber theoretisch. Ich weiß auch nicht genau. Ich glaube, es gab Fahrbacher, ne?
Fachbacher
ist doch alles das Gleiche.
Ja,
ja, aber jetzt, wo du es sagst.
Ja, der wird noch engagiert sein. Was macht eigentlich, ich finde es eigentlich schade, der große Zambano Daum ist jetzt weg, aber den Roland Koch haben wir gar nicht verabschiedet.
Das war ja eigentlich so ein ganz guter, was ich so in den Trainings erlebt habe, der hat er ja schon ordentlich Gas gegeben.
Stimmt. Und dein Mikro macht halt jetzt mal wieder die Biege, ne?
Jetzt ist es meins?
Ja, aber sowas von.
Autsch.
Also ich weiß schon, welches Modell ich mir nicht kaufe. Ich glaube, das von Marvin wird das Rennen machen.
Ja, das klingt so. Dann machen wir hier mal kurz Unterbrechung und neu. So, und die Aufnahme rennt wieder.
Sehr gut. Wo waren wir stehen geblieben?
Weiß ich nicht
mehr. Bei Menger waren wir stehen geblieben.
Genau, dann lass uns das Thema schnell zum Ende bringen.
Ja, ich glaube, das Letzte, was du gesagt hattest, war irgendwas fiese Wiese.
Ja, der fiese Wiese mit der fiesen Friese, ja genau. Also, Fakt ist, wie gesagt, es gibt Leute, die Torwarttrainer, die richtig gute Torhüter rausgebracht haben. Bei Menger ist es anscheinend, also zumindest bei uns, noch nicht ganz gelungen. Ich wünsche ihm viel Glück in Stuttgart. Adios, amigos.
Ja, sehe ich ähnlich. Also wir hatten auch schon ein paar Mal drüber diskutiert, dass bei den Torhütern, die bei der Eintracht spielen, immer auch wieder die gleichen Fehler auftauchen. War sowieso mal ein Fragezeichen hinter, war lange Zeit da, hat gute Arbeit gemacht, alles Gute.
Und ich will noch mal ganz kurz eins sagen, die Eintracht hat den Vertrag nicht mit ihm verlängert. Es ist nicht so, dass er jetzt auf seinem Vertrag wieder rausgekauft wurde. Ihm wurde kein neuer Vertrag angeboten. Ne? Also vielleicht lässt es auch darauf schließen, dass man sich mit einem komplett neuen Trainerstab aufstellen will.
Ja gut, aber die Vermutung war ja sowieso schon da, beziehungsweise naheliegend, dass man halt eben sagt, okay, wenn da einer kommt, der dann langfristig plant und so weiter, der seinen Co-Trainer mitbringt, der wird auch in dem Moment dann an dieser Position Torwarttrainer ein bisschen rumbasteln. Also das hatten wir ja sowieso schon vermutet und hat sich halt jetzt dann einfach nur als wahr herausgestellt.
Mhm, ja.
Dann lasst uns mal zu dem wahrscheinlich richtig spannenden Thema noch kommen, und zwar dieses ganze Thema mit diesen Transfergerüchten. Jugendspieler haben jetzt einen Profivertrag bekommen, da tauchten, glaube ich, zwei oder drei Namen auf.
Drei Namen, aber wobei besonders zu nennen ist Julian Dudda.
Genau.
Ja. Die anderen kenne ich dann noch nicht. Erik Wille und Alexander Hien.
Ja, erzähl doch mal was dazu.
Du bist ja hier der Jugendprofi.
Nein, jetzt nicht in dem Maße. Ich kann sagen, dass du der Mann bist, den ich für den Zweitligakader vorgesehen habe. Aber die restlichen kenne ich jetzt dementsprechend nicht. Aber vielleicht überrascht mich der ein oder andere natürlich positiv. Müssen wir mal sehen. Aber das mit Dudda ist auf jeden Fall eine gute Sache und ein Baustein für die nächste Saison. Ansonsten Transfergerüchte. Naja, in der Rückrunde hat sich keiner unserer Spieler großartig mit Ruhm bekleckert. Deswegen, wo sich die meisten Gerüchte noch drum ranken, ist natürlich bei Mike Franz, der leider ja momentan verletzt ist und aber Angebote hat aus Köln, beim HSV, vom HSV und von der Hertha. Ja, da werden wir mal sehen. Heute wurden Vertragsgespräche geführt mit ihm und Bruchhagen. Zu welchem Ergebnis sie geführt haben, weiß ich noch nicht.
Tendenziell würde ich sagen, adios Mike.
Echt?
Ja.
Also ich würde jetzt auch fast vermuten.
Glaube ich. Ich würde gern, hätte gern, dass er hier bleibt. Aber ja, ich glaube, er sucht das Weite.
Also vorgestern habe ich ihn noch auf der Fressgas gesehen, ja, beim Fressgasfest. Also da war er noch, ja.
Ja, und ich getraut, ihn zu fragen. Gibt's doch.
Nein, habe ich nicht. Natürlich nicht. Der war da gerade in Gesprächen mit irgendjemandem, mit irgendwie seinem Manager oder was weiß ich.
Ja, und ich hab, dann ist doch egal, da geht mal hin und sagt, Entschuldigung, ich will dich nicht bei deiner Wurst stören. Kannst du mal bitte gerade.
ihr kennt mich doch, ich bin so schüchtern. Nein, naja gut. Also gestern war er noch da, wie gesagt, ich weiß nicht, ich habe auch das Gefühl, dass er nicht bei der Eintracht bleibt. Weiß nicht, kann es nicht genau begründen. Und eigentlich müsstest du immer sagen, hey, mit Verein abgestiegen, bist du oft genug, jetzt steig mal wieder mit einer Mannschaft auf. Ja, das wäre auch für ihn mal, sage ich mal ein Ansporn. Weil ganz ehrlich, was brauche ich denn jetzt zu Hertha oder was brauche ich denn zu Köln? Will ich nächstes Jahr wieder um Abstieg kämpfen? Er sagt, das ist der letzte große Vertrag. Wenn es der letzte große Vertrag ist, dann gehst du zum HSV, da hast du, glaube ich, nichts mit dem Abstieg zu tun oder bleibst bei der Eintracht und steigst wieder auf als Leitwolf und als Typ. Und dann kannst du sagen, hier, das haben wir mit mir geschafft. Das musst du auch irgendwie rüberbringen. Das geht auch. Ich meine, warum muss er denn schon wieder, muss ja nicht irgendwie den Ort wieder wechseln. Ihm gefällt es anscheinend, glaube ich, schon hier in Frankfurt. Ich kann es verstehen, er ist 29, der letzte große Vertrag, dann blättert die Eintracht mal Geld ein bisschen hin, das kann ich schon verstehen. Aber andererseits müssen wir auch mal sagen, hallo, du bist auch mit abgestiegen. Also entweder wir legen dir jetzt einen Vertrag hin, du nimmst ihn an oder lässt es sein. Das wäre nämlich total devot hier, sagen, ach bitte bleib, ach bitte bleib. Die meisten Spiele haben es auch zum Teil zu verantworten, dass wir abgestiegen sind. Und da müssen wir auch nicht hinter jedem herrennen. Und wenn er nicht will, dann will er halt nicht, dann ist auch gut, dann holen wir uns einen anderen. Hm.
Ansonsten war da noch die Geschichte mit Jung und Rode, ja beide bei Stuttgart im Gespräch, wobei man da ja direkt gesagt hat, von wegen, nee, haben Vertrag, ist nicht.
Da ja, finde ich auch sehr gut. Also ja. Bei beiden, die dürfen wir auf keinen Fall gehen lassen. Also gerade der Rode. Vor allen Dingen, das ist halt so ein Typ, der jetzt, keine Ahnung, noch 500.000 Euro wert ist. Aber gib dem mal noch eine Saison, dann kriegst du richtig Asche auch wieder für den Typ. Jetzt mal nur so den kommerziellen Punkt. Mhm. Mal ganz abgesehen davon, wie geil der wirklich in den letzten Spielen gespielt hat. Egal wie schlecht die Mannschaft war, der ist immer rausgestochen. Und das wird uns wirklich schlecht zu Gesicht stehen, wenn wir beim Rode allen voran sagen würden, ja, kannst gehen und Jung ist genauso ein Kandidat. Das sind die einzigen zwei richtigen Talente, die momentan den Sprung in die Mannschaft geschafft haben. Die sollen in der zweiten Liga richtig Gas geben und zeigen, was sie können.
Gerade Rode würde ein Jahr in der zweiten Liga auch gar nicht so schlecht tun. Der hat richtig gut in der jetzt ersten Liga die Spielrunde, die er gespielt hat, gespielt. Aber so ein Jahr, um mal dauerhaft gut zu spielen, wird dem Rode wirklich nicht schlecht tun. Ich sage hier aber so weit und sage, dass du die Seele des Vereins, und damit sage ich, das sind die zwei, die du die Mannschaft jetzt herum auch aufbauen musst, kannst du jetzt nicht verkaufen. Soweit ich das jetzt gehört habe, ist es anscheinend so, dass das auch Bestandteil des neuen Vertrages mit Bruchhagen ist, beziehungsweise nicht Bestandteil, aber das gesagt wurde, Bruchhagen, die beiden werden auf keinen Fall verkauft. Und das hast du zu bewerkstelligen, dann bleibst du auch. Also irgend sowas wurde da gemauschelt. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt so festhalten kann. Aber ich denke schon, dass die beiden auf jeden Fall auf Gedeih und Verderb gehalten werden müssen. Das sind die wichtigsten beiden Spieler neben Fährmann, den du eigentlich auch noch halten könntest, die eine wichtige Bedeutung haben für die Mannschaft und auch potenziell und perspektivisch sehr wichtig sind.
Ja, da würde ich den Kader noch ein bisschen erweitern um Kittel. Weil da, glaube ich, wird halt auch in der zweiten Liga, das wird für den auch extrem gut sein. Und ich hoffe wirklich, dass der in der zweiten zum Stammspieler wird und nochmal richtig zündet. Und dann ist es nämlich der dritte im Bunde, den wir da haben.
Genau. Ja, definitiv. Kittel habe ich jetzt nicht gelernt, weil er halt jetzt erstmal 6 Monate fällt er aus. Ne? Monate ist natürlich ganz schön scheiße, weil da läuft das ganze Hinrunde schon wieder für einen Bobbes. Ne? Also insofern ärgerlich. Aber gut, trotzdem, natürlich ist es auch ein Typ. Gut, wer geht noch weg? Lass mich mal überlegen.
Was denn mit unserem Unglücksraben Tich Rivero? Bei dem haben wir noch gar nicht gesprochen, ne?
Was soll man darüber sagen?
Was willst du da sagen? War
tut
doof.
Leid, ja. Ist kack gelaufen.
Ich gebe euch 43 Sekunden. Haha.
Darauf trinke ich einen 43er mit.
Das war einfach vom, wie hieß der Schiri nochmal? Ich habe schon wieder verdrängt. Gagelmann, oder?
Ja. Ach, immer dieser Gagelmann.
Das ist, was willst du da sagen? War, glaube ich, das erste Mal, dass Harry was gegen Schiris gesagt hat nach einem Spiel.
Ja.
Also, erstaunlich, erstaunlich, aber Gagelmann hat es natürlich geschafft. Ja, das war so eine typische Szene. Hart nach der Regel war es wohl rot, aber ich fand jetzt auch, dass er gar nicht so stark in die Beine reingegangen ist. Also eine gelbe Karte und Elfmeter hätte es auch getan.
Ja. Aber also mit ein bisschen Fingerspitzengefühl hätte er das gemacht. Vor allen Dingen der Typ, der muss ja am Boden zerstört sein. Gell? Der macht kein einziges Spiel, kommt in seinem ersten Einsatz diese Saison rein, 43 Sekunden, rote Karte, runter und wir steigen ab. Was für ein Tag ist denn das im Leben von einem 19-Jährigen?
Ja. Aber auch schlechte Frage, warum wurde er überhaupt eingewechselt?
Das ist eine gute Frage.
Das ist eine sehr gute Frage.
Warum wurde er überhaupt da eingewechselt zu dem
Zeitpunkt? Warum wechsle ich zu so einem Zeitpunkt defensiv?
Ja, also das kann ich auch von vorne bis hin nicht verstehen. Die Frage ist nicht, was hat er da für Mist gebaut? Das kann jedem passieren. Die Frage ist, was hat sich Daum dabei gedacht? Anscheinend nicht so wirklich viel.
Ja, wollte er das 0-1 halten? 1-1.
Vermutlich. Aber ist ja jetzt auch egal, die Frage ist, ja, was machen wir mit dem Jungen? Behalten oder nicht?
Warum denn nicht behalten? Der hat ja noch gar keine Leistung gezeigt, die wir wirklich bewerten könnten. Ich denke, da kommt es echt auf einen neuen Trainer an, wenn er ihn im System sieht, dann ja, wenn nicht, halt nicht. Also ich denke, das muss man bewerten, das müssen wir dann, muss der Trainer dann bewerten. Die Frage ist eher, was wir mit den Altlasten, die wir jetzt noch mit uns rumschleppen, machen. Leute wie Kayo, Leute wie Gekas, die noch einen Vertrag haben. Das ist
Geld
Frage.
Geben und tschüss.
Gekas du, Geld ja. Gekas kannst du doch irgendwie verkaufen. Also meine Güte, oder?
Den verkaufen und einem Kayo irgendwie so eine Burgerspur aus der Stadt rauslegen und gut ist.
Ja, also Gekas ist im Gespräch in Russland. Ja. Er kostet 1 Million Ablöse, das ist ja
das Thema mit den Russen ist doch schon mal schief gegangen.
Ja, natürlich ist es mit den Russen schon mal schief gegangen, aber ich weiß nicht. Also ich denke, Gekas kannst du verkaufen. Für 1 Million kriegst du den los. Oder?
Ja, schätze ich mal. Zavelas war doch, glaube ich, bei Bremen noch im Gespräch.
Echt?
Ich meinte, was gelesen zu haben Anfang der Woche, dass er zumindest da mal gerüchtet wurde.
Ja, gut, Zavelas war wirklich im Gespräch, hat aber jetzt auch in einem Interview klargestellt, dass er jetzt eigentlich bleiben will. Ja. Wie viel Wahrheitsgehalt da dran ist, werden wir sehen. Schwegler war jetzt auch wieder im Gespräch, obwohl er eigentlich bleiben wollte und da hat ja Bruchhagen die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, nein, diese Meldung die dementiere ich vehement. Also das ist ein Mann, der für den Neuaufbau bleiben muss. Keine Ahnung, das werden wir sehen. Aber Zavelas ist halt auch ein Linksverteidiger. Und Linksverteidiger, naja gut, die alte Leier. Ja. Immer gesucht.
Ja, aber es kommt doch ein Linksverteidiger wieder. Petkovic spielt doch auch hinten links.
Ach, hier Petkovic.
Genau, der zusammen mit Belaid, Kayo und so weiter die Mannschaft aus der zweiten Liga an die Spitze führen wird.
Ja, naja, aber genauso
phasenweise ist Belaid doch auch nicht schlechter als Russ jetzt in der Saison.
Jesus, was meinst du?
Zu wem jetzt genau?
Zu allen. Oh, Allmächtiger also, spricht zu uns.
Bei Zavelas ist es so, wenn wir da einen Euro für kriegen, würde ich direkt sagen, adios. Belaid.
Echt? So krass?
Ja, einfach vor dem Hintergrund. Dann sucht er irgendwo aus der Zweitliga einen Linksverteidiger, der halbgar spielt. Oder lassen Köhler durchspielen, mir Wurst.
Niemals, Köhler will ich auch nie mehr sehen.
Aber Zavelas ist so ein Spieler, da gebe ich sogar dem Steppi am Montag recht. Was hat der gespielt? Irgendwie lang, quer nach vorne und 50% ging irgendwie auf dem Gekas, 50% landet im Aus. Das sehe ich ähnlich. Also da fehlt es mir einfach. Also da glaube ich auch nicht, dass der sich nochmal groß entwickelt. Von daher Zavelas ist irgendwie bei mir ein bisschen unten durch. Hm. Belaid wäre schön, wenn der irgendwo bleiben könnte. Petkovic ähnlich, aber das sind glaube ich so die Leichen, die wir jetzt noch ein paar Jahre lang mitschleppen werden müssen.
Belaid ist wirklich noch unter Vertrag, das kann ich ja gar nicht.
Die waren beide nur ausgeliehen.
Ja, ja. Petkovic sogar, glaube ich, bis 2013.
Ja, ja, Petkovic haben wir.
Das ist war eine langfristige Investition.
Ja, langfristige Planung.
Ja, das war ja auch, also meine Güte. Ah, Habib, da ist eine alte Frechdachs. Ja, na ja, gut, nee, der ist jetzt verkauft.
Wann? Ist verkauft.
Warte mal, ich muss mal gucken.
Ja. Also,
ich dachte, der wäre nur verliehen gewesen.
Nee, der war erst verliehen und dann kam er irgendwie für eine Woche zurück und dann war er auf einmal doch verkauft. Oder der wurde direkt aus der Leihe zu einem anderen Verein dann wieder verkauft. Und ich glaube sogar in die dritte Liga oder so, ne?
Hier ist die Ligue bei Sedan Ardennes, ist er jetzt in der zweiten Liga und ist trotzdem nur ausgeliehen. Ja, also weil er bei uns noch einen grandios tollen Vertrag bis 2012 hat. Naja, gut, für die zweite Liga.
Nee, auch für die zweite Liga nicht.
Nee, ist alles scheiße.
So, Leute, wir haben die Ansprüche beim Trainer schon runtergeschraubt. Jetzt bei den Spielern lassen sie mal so oben.
Ja, aber wir wollen halt auch einen Neuanfang. Du willst einen Neuanfang, ich will einen Neuanfang, ganz Frankfurt will einen Neuanfang und nicht mit Altlasten. Deswegen fängt ja auch bei uns schon an, ganz ehrlich, den Meier will ich auch nicht mehr sehen und ich will auch den Köhler nicht mehr sehen.
Genau, was ist mit denen eigentlich?
Ich denke, wenn Bruchhagen mit Müllmann verhandelt hat und das alles gestimmt hat, wird er eher darüber gesprochen haben, ob Ingolstadt nicht den Köhler haben will. Ja?
Ich glaube, die Tage über gelesen zu haben, dass der Bruchhagen gesagt hat, wir haben in unserer Mannschaft weiterhin viele integre und charakterstarke Spieler, auf die man sich verlassen kann, bla bla bla. Wenn er davon spricht, von integren und charakterstarken Spielern, dann meint er in der Vergangenheit eigentlich immer Ochs, Meier, Köhler, Nikolov.
Ochs ist nicht mehr.
Ochs ist nicht mehr. Also dann kannst du mal irgendwie dir zusammenreimen, was er wohl mit Meier und Köhler gerne machen würde, nämlich sie da behalten.
Ja gut, dann soll er sie da behalten, andere soll sie da schön im Kart wegfahren. Tut mir leid, Köhler brauche ich auch in der zweiten Liga nicht. Und Meier hat doch immer noch Potenzial, aber der hat mehr Potenzial, wenn er bei einem anderen Verein mal jetzt aus den Puschen kommt, dass er aus seinem Wohlfühl Frankfurt, ach mal hier, mal da, mal rauskommt und mal wieder...
Aus seinem Gedankengefängnis?
Gedankengefängnis da. Dass er einfach mal aus seinem üblichen Trott rauskommt und bei einem neuen Verein mal wieder Gas gibt. Der Junge hat Potenzial, das hat er letzte Saison auch bewiesen, aber diese Saison ist er komplett schuldig geblieben. Wie viele Tore hat er diese Saison gemacht? Eins? Ich weiß es nicht. Eins gegen Wolfsburg? Tut mir leid, eindeutig zu wenig. Mach's gut. Diese Saison hat er fast nicht mehr durchgespielt. Diese Saison war er wesentlich weniger verletzt als in den letzten paar Saisons. Also insofern, Meier hat Potenzial, aber, und den kannst du auch verkaufen, den kannst du auch nach Nürnberg verkaufen, den kannst du nach Wolfsburg nicht, den kannst du aber nach Hannover verkaufen, die ihren Kader auffüllen müssen, weil sie Europa League spielen. Ich denke, da wird sich am Ende der Transferperiode noch ein bisschen was tun.
Angeblich ist hier Hamburg dran.
Hamburg, ja, dann
passt.
Ja. Super, ja? Ein paar Euro hier, 5 Millionen, würde ich mal sagen, ja. Nein, 1 Million oder 500.000, zack, weg, auch okay.
Es kann ja dann der Beiersdorfer verhandeln, der hat, glaube ich, ganz gut Kontakte hin.
Genau, der kann dem
Nee, der verkauft ihn wahrscheinlich irgendwie zu Manchester City oder so für 13 Millionen.
Ja, so geil, das ist der beste Spieler.
Ja.
und Gekas gleich mit, 20 Millionen. Nee, oder Saudi-Arabien hier, zu den Scheichs, 20 Millionen. Ja? Theo Fahnes, super Mann, 16 Tore in einer Hinrunde. Ja, also das sind auch Leute, damit sollten wir uns nicht länger rumschlagen. Wir müssen da wirklich versuchen, einen Neustart zu machen. So, weil das akzeptiert auch die Fans akzeptieren das nicht. Ich akzeptiere das auch nicht, wenn ich da ins Stadion gehe und sehe die gleichen Hanebambel da wieder rumlaufen, die in der zweiten Liga abgestiegen sind und keine Leistung gezeigt haben. Und da gehört ein Köhler für mich dazu und Meier auch.
Ja, natürlich, ich gebe dir vollkommen recht, aber du kommst halt in dieses Thema rein, dass du die noch keinen Sportmanager hast, noch keinen Trainer hast, in 10 Tagen mit dem Training beginnst, in 6 Wochen mit der zweiten Liga anfängst, vom Budget her das Ganze vielleicht nicht so optimal passt und in den 6 Wochen die wir nicht mehr haben wollen, raus und die Positionen ersetzen, haut halt auch nicht hin.
Es gibt jede Menge Spieler, die du günstig kriegst und die zu haben sind, die du sofort holen kannst. Also zum Beispiel Albert Streit. Ist günstig, sofort da. Findest du schon was?
Wir können auch einen Sponsor suchen und können für 5 Millionen den Tosun zurückkaufen.
Nochmal was anderes zum Thema sozusagen die Absteiger. Was ist denn mit der Personalie Chris?
Ah, Chris, gut, dass du es ansprichst. Also ich habe gehört, dass gestern über ihn verhandelt wurde bei der Eintracht. Es wurde ein neuer Vertrag angedacht. Er hat ja also in einem Interview gemeint, dass er gar keine Lust auf die zweite Liga hat. Aber ganz ehrlich, wer ist denn hier Verhandlungsstärke? Der Chris, der ein Drittel von der Saison spielt, ein Gehalt von, was weiß ich, 2 Millionen hat, wenn er überhaupt spielt, 32 Jahre alt ist. Ganz ehrlich, er soll froh sein, wenn er überhaupt noch einen Vertrag bekommt. Ob erst in der zweiten Liga.
Bei Chris bin ich der Meinung, wenn er tatsächlich keinen Vertrag für die zweite Liga hat und über hier Rogon, Sportmanagement, Bullshit da sich jetzt schon versucht zu positionieren, dann würde ich die ganz harte Linie fahren und sagen, okay, war eine schöne Zeit, schönen Tag noch. Ja. Weil, was mich dort extrem stört, ist, es wird immer wieder gesagt, wenn Chris wieder da ist, dann spielen wir um 3 Klassen besser. Wenn er wieder da ist, dann brauchen wir irgendwie niemanden für die Rückrunde holen und so weiter. Also dieses ganze Geschwätz hören wir jetzt ja auch schon irgendwie seit, keine Ahnung, 5 Jahren am Stück. Und Chris hat noch nie eine Saison durchgespielt. Chris hat, glaube ich, auch noch nie mehr als 25 Spiele in der Saison gemacht. Eher weniger. Also der Punkt ist, Chris ist definitiv keine Konstante in dieser Mannschaft, sondern das ist ein Goodie, was du oben draufsetzen kannst, wo du sagen kannst, hey, zwischendurch, ab und zu, hast einen ganz guten Spieler. Der braucht dann immer so 4, 5 Spiele, bis er wieder da ist. Da macht er 4, 5 ganz gute Spiele, dann ist er halt wieder weg. Das ist Chris. Netter Kerl, ich finde ihn auch sympathisch, aber einfach vor dem Hintergrund, ich würde ihm nichts Neues anbieten.
Ja. Nee, deswegen. Also er bekommt mit Sicherheit ein Angebot, bis jetzt, was man so hört, wird er einen neuen Vertrag angeboten bekommen, aber der wird auch deutlich reduziert sein. Also der wird sich drastisch reduzieren. Von seinem hohen Gehaltstross wird er sich ganz schön erniedrigen. Ich weiß nicht, ob er den noch annimmt, wie gesagt, aber ansonsten stimme ich dir vollkommen mit ein. Wenn er ihn annimmt, okay, ansonsten probier es bei Wolfsburg.
Oder Hoffenheim.
Baranovic, Karriereende?
Ja.
Das weiß ich. Ist definitiv jetzt oder was? Wisst ihr oder was?
Nee, aber er kriegt zumindest keinen neuen Vertrag angeboten. Genau. Und also er ist immer noch nicht fit. Von daher ist das Thema eigentlich durch.
Ich glaube, in Eschborn wollten sie ihn holen.
Andere Personalie, Fährmann, das ist halt noch eine Frage, ne?
Also Fährmann ist für mich so ein in einem Status, ich könnte mir vorstellen, dass es schwierig wird, ihn zu halten, beziehungsweise dass es für ihn durchaus Interessenten gibt. Und wenn ich es richtig verstanden habe, gilt sein Vertrag ja auch nur für die erste Liga. Das ist halt oder wäre jetzt tendenziell weg. Vor dem Hintergrund, dass wir für die zweite Liga und auch vor dem Ansatz Neuaufbau einfach einen jungen Torwart brauchen, würde ich gern am Fährmann festhalten und ihm im Zweifel nochmal ein Jahr durchspielend mal sehen, gucken, wie er sich da entwickelt, weil ansonsten werden wir das Problem haben, dann gehen wir mit dem ewigen Ocker in die zweite Liga und dann haben wir auch wieder irgendwie den gleichen Status wie immer. Wir haben Ocker, der wird halt seine guten Spiele machen, der wird seine schlechten Spiele machen. Fertig. Und da glaube ich, dass der Fährmann schon eine ganz gute Perspektive wäre.
Absolute Zustimmung. Du musst dem Fährmann das so verkaufen, dass es für ihn eine Chance ist, endlich mal komplett durchzuspielen bei der Eintracht, dass er die unangefochtene Nummer 1 ist und dass es für ihn auch eher mal eine Chance ist, mal über dauerhaft zu zeigen, was er kann, um dann vielleicht mit uns wieder aufzusteigen. Weil natürlich vielleicht hat er Angebote auch von Schalke wieder zurückzuholen, wenn Neuer jetzt weggeht nach dem letzten Spiel, was er gemacht hat, ist ganz gut. Aber es kann für die Eintracht auch keine Perspektive zu sein, mit einem fast 40-jährigen Torwart in die Zweitligasaison zu gehen, weil auch in der zweiten Liga musst du Leute einfach mal wieder ranführen und ein Torwart kannst, das ist kein Problem, in der zweiten Liga mal einen Torwart ranzuführen. Der wird bei weitem nicht so verbrannt wie in der ersten Liga. In der zweiten Liga ist das Medienecho auch nicht ganz so krass wie in der ersten Liga. Und das muss ihm auch zugute gehalten werden, musst du ihm aufzeigen und musst ihm zeigen, hier, du spielst jetzt dauerhaft, du bekommst vielleicht einen Tick besseren Vertrag und mach das und wenn wir wieder aufsteigen, hast du auch was davon. Hm. Weil, ganz ehrlich, okay, Schalke sucht vielleicht einen Verein, neuen Torwart. Aber so viele Torhüter, freie Torhüterstellen gibt's auch nicht. Und dann gibt's auch noch Torhüter wie der Hildebrand, der Timo Hildebrand, der auch kein schlechter ist, der keinen Verein hat und so weiter und so fort. Und da kann ich dir noch 3, 4 nennen. Insofern.
Meinst du jetzt als Kandidaten für die Eintracht, falls der
Nee, ich meine als Kandidaten für potenzielle Erstliga, also für Erstliga-Vereine.
Okay. Ja, also ich glaube auch, wenn ich jetzt der Berater von Fährmann wäre, dann würde ich den Markt jetzt sondieren und auch nur gehen, wenn du was in Aussicht hast. Was in Aussicht wäre tatsächlich Schalke, wo er gehandelt wird, beziehungsweise wenn jetzt einfach mal rauskommt, dass der Neue zu den komischen Bauern da geht, dass du halt sagst, okay, dann beginnt halt nochmal sich der Kreis weiterzudrehen, weil dann wird eventuell bei Hannover was frei oder bei Bremen und da musst du halt mal gucken, wie sozusagen durch den Neuer-Weggang das Spiel ins Rollen kommt.
Hatten wir sonst noch irgendwelche Gerüchte die Woche?
War es aber so weit? Mit guten Gerüchten mittlerweile.
Neuverpflichtungen war bislang relativ wenig drin.
Nee, macht aber auch dummerweise ja gar keinen Sinn, wenn du nicht mehr weißt, wer Trainer, wer Sportmanager
ist. Ja, nee, das ist schon klar. Die Frage war halt einfach
wir brauchen
nur, ob.
Montag zwei Neuverpflichtungen und dann geht's los.
Richtig. Und da müssen wir uns auch richtig ranhalten. Weil jetzt gibt's noch einen, ich meine, was hört man jetzt? Man hört hier für die Eintracht Fabian Schönheim von Wien Wiesbaden, Innenverteidiger, Kapitän dort, wäre eine Maßnahme. Auch beim ungeliebten Nachbarn gibt's den einen oder anderen, den man sich mal schnappen könnte, weil die ja auch komplett ausmisten oder viele Gelder nicht mehr bezahlen können. Muss man auch mal rüber gucken. Für die Zweitliga reichen einige. Aber das sind alles Sachen, die müssen jetzt mal angegriffen werden. Und da können wir nur hoffen, dass hier bald mal Nägel mit Köpfen gemacht werden, damit es rund geht.
Das war da jetzt ein schönes Schlusswort, würde ich sagen, oder?
Genau.
Ja, lange Folge. Ist trotzdem eigentlich nicht der Saisonrückblick, weil den wollten wir dann nochmal in epischer Breite so mit Video und so machen, wie in der letzten Saison auch. Da hat es ja auch so wunderbar funktioniert. wir geloben Besserung und wollen das diesmal natürlich besser machen. Sind auch schon eifrig an der Planung dran. Freuen uns auf jeden Fall vorneweg über Feedback, wie ihr denn so den Saisonverlauf seht, wer denn so euer Wunschkandidat wäre für Sportmanager, Trainer, Spieler, Wasserholer, was auch immer euch da so einfällt. Ja, und würde sagen, wir machen mit den Audiosachen den Sack zu, nicht nur für die Woche, sondern eigentlich auch für die Saison und kommen rechtzeitig zur neuen Saison mit neuen Informationen in epischer Breite dann wieder, würde ich sagen, oder?
So schaut's aus.
Dann wünschen wir eine schöne fußballfreie Zeit. Bis dahin, macht's gut.
Jetzt haben wir komplett vergessen, die Sache mit den Ringern.
Ach. Ja, dann erklär's mir wenigstens.
Dann hängen wir das jetzt als Plus-Content hinten dran. Ringe.
Ja, also, kurze Zusammenfassung. Es gibt einen Ringerverein, der sich jetzt Eintracht Frankfurt genannt hat, beziehungsweise den Markennamen beim Europäischen Patentamt hat schützen lassen.
Und den gibt's jetzt erst seit kurzem oder der heißt schon immer so?
Nein, der hieß vorher irgendwie anders.
Der hieß Eckenheim, kam aus Eckenheim und da haben sich verschiedene Clubs jetzt irgendwie zusammengewurschtelt, beziehungsweise es gibt nicht mehr viele Ringervereine, haben sich gedacht, nennen wir uns jetzt Eintracht Frankfurt, das andere. Das hat aber alles einen Hintergrund. Natürlich wird das jetzt auch wieder aufgebauscht, weil das Verfahren ist schon seit fast einem Jahr, läuft es schon. Aber jetzt kommt es halt, weil es bald verhandelt wird, kommt es ans Medien, ans Licht der Öffentlichkeit, auch weil jetzt Sommerloch bald droht und so weiter und so fort. Mhm. Also Fakt ist im Endeffekt, beim Europäischen Patentamt hat dieser Ringerverein das angemeldet, das hat die Eintracht in der Tat versäumt, aber die Eintracht hat es beim deutschen Patentamt eingetragen und insofern besteht da gewiss ein Streit. Es sind auch alles, ich muss sagen, ich habe mir das jetzt mal ein bisschen genauer durchgeschaut, am Ende des Tages ist es auch nur, sage ich mal, wie soll ich sagen, ich bin mir fast sicher, dass das hier irgendwie bösartig ist von diesem Ringerverein, ja. Die schieben nämlich jetzt die ganze Zeit nach vorne. Ja, jetzt hat uns die große Eintracht verklagt, von wegen auf 250.000. Stimmt gar nicht, 250.000 ist der Streitwert, um den es geht. Und der ist noch niedrig angesetzt, wenn du dir überlegst, wie viel Merchandising die Eintracht verkauft. Ja. Ja, aber wir sind doch gemeinnützig und haben doch so viele Kinder. Ja, tut mir leid, aber du nennst dich doch nicht ohne einfach so aus Spaß Eintracht Frankfurt. Du bezweckst doch damit was, ja? Wenn du aus Eckenheim kommst, ja, da bezweckst du doch damit was, ne? Und im Endeffekt glaube ich, dass es einfach ist, auch dazu da, sich ins Gespräch zu bringen. Ich denke, da ist bestimmt einer, der sitzt am Hebel von diesem Verein, der kein Eintracht-Fan ist, sondern was weiß ich, sonst irgendwas macht und gedacht hat, da bin ich mal ganz schlau und stell den jetzt mal das Bein. Ich sag mal so, allein gewohnheitsrechtlich, ja, weil die Eintracht über Jahre hinweg den Namen getragen und geprägt hat, sehe ich keinerlei Chance für diesen Ringerverein da irgendwie Erfolg zu haben. Im Juli, ich glaube am 13. oder 15. Juli wird es vor dem Landgericht von Frankfurt behandelt und ich bin mir sicher, dass unsere Eintracht da Recht bekommt, aber es ist halt so ein nerviges Nebengeräusch.
Wann am 13. oder 15. Juli?
Ja, genau, diesen Jahres.
Das heißt aber praktisch im schlimmsten Fall, 15. Juli beginnt die Zweitligasaison, wenn dann am 15. Juli entschieden wird, nee, ist doch nicht heißen, war ab dem zweiten Spieltag anders.
Nein, aber warum sollten wir denn anders heißen? Wir haben das doch im deutschen Patent angetragen. Und die einzige Sache ist doch die, die Eintracht hat den auch angeboten, weil die Eintracht, also unsere Eintracht, keinen eigenständigen Ringerverein hat, dass die eingegliedert werden als Ringerverein, als zusätzliche Abteilung, das haben sie abgelehnt.
Ja, dann seht ihr aber doch selbst dran schuld. Also wenn die so ein Angebot dann ablehnen, dann bitte schön, auf Wiedersehen.
Es gibt gar, das sagen auch die Rechtsanwälte, das sagt auch der Hellmann von der Eintracht, der sagt auch, wir werden ja sehen, wo der Wind herweht. Wenn jetzt schon erste T-Shirts gedruckt werden mit dem Eintracht Frankfurt, da geht es doch nur um finanzielle Absichten.
Ja,
und das können wir nicht zulassen. Darum geht's halt im Endeffekt. Ja, das ist natürlich, David gegen Goliath jetzt wieder aufgebauscht wird, weil halt jetzt Sommerpause ist und jetzt, weil viele Zeitungen nicht mehr wissen, was sie damit zu schreiben haben. Das ist im Endeffekt nur negative Publicity halt. Ne? Okay. Was wolltest du noch sagen, Jesus?
Was ich lustig finde, ist, wenn man auf die Webseite von den Burschen kommt, dann wird im Hintergrund Erbarme zu spät die Hessekomme gespielt.
Ja. Ja, das habe ich eben auch gesehen.
Okay. Ja, wo ich mich dann so frage, haben sie irgendwie bei den Monotones auch angefragt? Oder?
Ich wollte gerade sagen, das ist dann GEMA-pflichtige Musik. Brauchst du auch Lizenz.
Aber wie gesagt, mir geht es halt darum, du kannst nicht immer nur begründen, ja, es ist doch die Kinder und es ist ein gemeinnütziger Verein, wenn du jahrelang anders hießt und plötzlich 2010 überlegst, ach, heiße ich jetzt mal Eintracht Frankfurt. Natürlich hat es die Eintracht irgendwo verschlammt und zu sagen, im Europäischen Amt zur Absicherung machen wir das da auch nochmal, aber wichtig und richtig und relevant ist, wie es in Deutschland gehandhabt wird. Und da hat die Eintracht alle Register. Und ganz ehrlich, ich sehe da für diesen Ringerverein keine Chance, wenn sie sich gütlich nicht einigen wollen, wenn sie sich außergerichtlich nicht einigen wollen, sehe ich da wirklich gar keine Chance. Und 250.000 werden sie auch nicht zahlen müssen. Aber es ist halt einfach so, wenn du da irgendwas verletzt und die Eintracht erneuert ihr deutsches Patent alle Jahre. 2008 war es das letzte Mal. Also insofern. Da wird vieles hochgekocht, aber so ist es halt. Ja, wenn du nicht genau aufpasst und da will einer, vielleicht so irgendein Offenbach-Fan, will ich mal in die Pfanne hauen, dann passiert sowas. Aber das Problem ist, die müssen dann dafür haften, dieser Ringerverein. Und wenn dieser Ringerverein daran dann pleite geht, hat er sich überhaupt keinen Gefallen damit getan. Ne? Gemeinnützigkeit hin oder her. Und dann kann er noch die kleinen Kinder in den Vordergrund schieben. Das ist eine Sauerei, aber was willst du machen?
Gut, dann hätten wir das Thema auch. Dann halte ich jetzt hier die Aufnahme mal an.